So, dann habe ich jetzt auf Rekord gedrückt. Herzlich willkommen bei Nerds FM, Folge 7.
Folge 7, dass wir es mal so weit bringen würden.
007.
Ja. wieder mit Gast. Heute zu Gast ist Mai-Lin.
May. Mai-Lin Kronemann. Wir müssen nochmal von vorne anfangen.
Okay. Herzlich willkommen bei Mai-Lin Kronemann.
Haben wir wieder was zu schneiden.
AKA Lumibots.
Mai-Lin.
Mai-Lin Kronemann.
Genau.
Also auch immer Mai-Lin?
Nein, das Lean ist lang ausgesprochen.
Mai-Lin.
Nicht Lin, sondern Lean.
Mai-Lin.
Aber wenn man nicht anspricht, dann...
Ich nenne dich einfach Lumibots. So, du kannst mich auch 343 Max nennen.
Da, wenn man nicht anspricht, dann May oder?
Ja, klar.
Okay, gut. Bringen wir hin.
Du? Ganz ungewohnt, mich selber so zu hören.
Das ist schon, ja, du kannst ich bin mal so frei und hänge dir das Mikrofon nochmal ein bisschen weiter vor den Mund. So, dann bist du wahrscheinlich ein bisschen lauter und ein bisschen vollere Stimme. Wir sollten das wirklich machen, dass wir die Leute vorher mit einem Glas Sekt abfüllen, damit sie einfach ein bisschen schon in Redelaune kommen.
Können wir ja noch machen, oder?
Ich glaube, er hat keinen Sekt da,
ich
oder?
Ich hab keinen Sekt da. Cheers.
Cheers. Da war's.
Das ist. Ja, du heißt auf Twitter Lumibots und ich habe mir jetzt den Vormittag damit um die Ohren geschlagen oder die Zeit verbracht, dass ich auf deiner Webseite Videos von deinen ganzen Projekten mir angeguckt habe.
Ist ja richtiger Journalismus, was du hier machst.
Ich habe mich vorbereitet, das passiert sonst nie. Das war in der letzten Folge, war das auch ein Kommentar. Ihr wirktet ja fast mal sowas wie vorbereitet.
Das will ich nicht gehört haben.
Und
16 Uhr, ich meine...
Kein Bier vor vier?
Du kannst auch gerne ein Bier aufmachen, wenn du magst.
Nee, ich sagte ja schon, ich habe mir vorgenommen, nur noch Hartalk zu trinken.
Wir haben auch Wodka da. Also das ist alles kein Problem. Das kriegen wir.
Ein Alkohol soll es in diesem Podcast nicht mangeln.
Das ist Sekt ist tatsächlich das einzige Problem. Wobei, vielleicht.
Die Hörer können doch gerne mal Sekt schicken.
Selbstgemachten. Ja. Nein. Gekauften Sekt. Am besten so in so Pikolöchenflaschen. Damit wir nicht volltrunken hier in die Sendung rein stolpern. Und du bastelst, was machst du? Was, du bist Künstlerin?
Ich bin Künstler, genau.
Vollzeitkünstlerin. Oder?
Ja.
Und was, toll, jetzt stehe ich doof da. du hast zum Beispiel dieses Love Picking Projekt.
Genau.
Das ist relativ, hat's relativ weit geschafft, weil du auch, dafür ganz ordentlich angegriffen worden bist, oder?
Das ist insofern lustig, weil das ja eine wirklich kleine Aktion war.
Total.
Also, wir haben zweimal irgendwie 6 oder 7 Schlösser aufgepickt in Bamberg und in Linz.
Also und dieses berühmte, was man immer, was es in jeder Stadt einmalig gibt, dieses, dass irgendwo Paare Schlösser an eine Brücke hängen und das dann zumachen und die dann alle 2 Jahre kommt die Stadtverwaltung vorbei und reißt die ganzen Schlösser wieder ab und
dann kommen Bolzenschneider.
Genau, dann kommen wieder neue hin und ihr habt das quasi institutionalisiert oder wie oder was, also was habt ihr da?
Na, wir sind da mit dem Lockpick-Set rangegangen, um zu zeigen, dass es sozusagen auch Alternativen zum Bolzenschneider gibt.
Und dann habt ihr einfach diese Schlösser wieder aufgemacht und habt die abmontiert.
Und die rearrangiert sozusagen als Remix.
Ach, dann wieder drangehängt und zugemacht?
Genau.
Und das hat einen kleinen Aufstand gegeben?
Genau.
Die Leute haben auch nichts zu tun in Bamberg und in Linz. Aber ich muss sagen, ich kannte das ja bis vor kurzem gar nicht. Also ich habe das erst mal in Hamburg gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es das in Berlin überhaupt gibt.
Also ich habe das erst mal in Odessa gesehen. Das ist in der Ukraine. Da gibt es auch so eine Brücke, wo das der Fall ist. Und das ist, ja, da hängen dann so viele Schlösser rum. Das ist so, ist eine ganz putzige Tradition. Und dann glauben die Leute, dass ihre Schlösser da für alle Ewigkeiten hängen, was natürlich nicht der Fall ist. Und dann
kommt. Genau, unsere ursprüngliche Überlegung war eben auch, was machen die Leute, wenn sie sich mal trennen? Also ob sie eben dann mit dem Bolzenschneider da rangehen. Weil letzten Endes ist es ja so. Also die meisten Leute, die eine Beziehung beenden, machen das ja genau so, dass man wirklich sämtliche Verbindungen kappt.
Okay.
Und dann auch nichts mehr übrig bleibt von der Liebe, die mal da war.
Sozusagen verbrannte Erde so ein bisschen.
Genau, genau. Und wir wollten da sozusagen Alternativen zeigen, dass man Herzen auch zerstörungsfrei öffnen kann.
Also sozusagen, dass man sich, ist doch eigentlich eine ganz romantische Vorstellung sogar. Das sollte doch eigentlich dazugehören. Und was waren dann so die Reaktionen darauf? Also das war so,
Ich wurde da so.
Also ihr habt das so gemacht, ihr habt euch das überlegt, wahrscheinlich abends in der Kneipe.
In aller Breite als Beziehungszerstörerin beschimpft.
Ach, ernsthaft?
Relationship Killer of the Day.
Ist das ein Preis, der vergeben wird?
Ja, die titelte irgendein Blog.
Was? Ernsthaft?
Atlantic Cities.
Aber ich hoffe ironisch oder also wirklich ernst. Also es gibt Leute, die glauben, dass ihre Beziehung zerbricht, wenn dieses Schloss aufgeht. Nein.
Es war vor allem wirklich so Stellvertreterempörung. Also da haben sich keine Paare gemeldet, deren Schloss tatsächlich gepickt wurde, beziehungsweise dann rearrangiert, sondern es haben sich halt Leute für andere Leute aufgeregt da.
Ja, wie sich das so gehört.
Aber jetzt habe ich deine Frage gar nicht beantwortet.
Ich habe sie schon wieder vergessen.
Ob es wirklich Leute gibt, die
glauben. Achso, gab es wirklich Leute, ja genau, gibt es wirklich Leute, die glauben, dass...
Naja, eigentlich hast du ja schon beantwortet, nee.
Achso, nee, ob das abends in der Kneipe entstanden ist.
Ja, genau.
Ich habe da einen Workshop gehalten in Bamberg, also zur Eröffnung vom dortigen Hackerspace, Backspace, namens Urban Hacking. Und da sind wir also durch die Stadt gezogen und haben nach Orten gesucht, wo wir so eine kleine witzige Intervention machen könnten. Und da kamen wir eben an dieser Brücke vorbei und haben dann eben diese Diskussion geführt, so ja, was passiert eigentlich mit diesen Schlössern, sind die alle noch zusammen oder also war sozusagen eine spontane Idee. Ich habe da ganz plattformneutral nur sozusagen den Prozess gestartet.
Und dann einfach quasi die Schlösser geöffnet, irgendwo anders wieder dran gehängt und weitergehen? Oder wie dokumentierst du das dann, was du da getan hast? Also so wäre es ja wahrscheinlich niemandem aufgefallen, schlicht und ergreifend, oder?
Nö, ich habe halt auf meiner Website halt eine kleine Doku gemacht mit ein paar Fotos und so und geschrieben, was so passiert ist. Dann war ich nochmal in Linz auf einem Kunstfestival eingeladen, Livoli. Also früher waren das die Linux-Wochen Linz und jetzt ist das halt so ein Kunstfestival, wo nur offene Kunst, also nicht nur Kunst, die mit Open-Source-Mitteln realisiert wurde, ausgestellt und gezeigt wird, sondern eben Kunst, die auch jeder nachmachen darf und verändern und weiterentwickeln. Genau, und da war ich mit Lovepicking und mit den Klakerlaken.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch zu.
Ja, das war eine ganz lustige Geschichte, weil dann nach einer halben Stunde in Linz die Polizei kam und, fragte, was wir da machen.
Naja, Schlösserknacken ist verboten, egal was es ist.
Ja, ich meine, was ist denn das überhaupt? Das ist ja aufgegebenes Eigentum, das Schloss. Also was wird
sein? Ist es nicht eigentlich eher Zerstörung des Stadteigentums, wenn man diese Schlösser überhaupt befestigt?
Es ist in manchen Städten eine Ordnungswidrigkeit. Berlin ist da drunter.
Ja, siehst du. Habt ihr doch eigentlich nur im Sinne.
Da habe ich auch mal was gesehen, da waren so Leute, die Graffiti gemacht haben.
Ja.
In Anführungsstrichen, indem sie so in stark befahrenen Tunnel gegangen sind und da sauber gemacht haben, aber halt in der Form von ihrem Namen.
Ja.
Und da stand die Stadtverwaltung auch da und meinte so,
Ja, das haben dann dummerweise Werbeagenturen für sich entdeckt und machen das seitdem. Und seitdem steht da nur noch Nike und Coca-Cola und sowas. Das ist.
Dann kann er jetzt ja wieder drüber drücken.
We can't have nice things.
No, we can.
Ja, und da ist tatsächlich die Polizei gekommen. Wer hat denn da die Polizei, also ist die zufälligerweise vorbeigefahren?
Nee, er hat irgendeinen Passant gerufen tatsächlich. Also die dachten, wir hängen da Transparente auf.
Ach so, okay. Nein, also es ging jetzt nicht um die Schlösser. Okay.
Also, wollten dann halt wissen, was wir machen. Und ich so, naja, wir machen die Schlösser auf und hängen sie dann wieder hin. Genau, und dann kam eben diese schöne Situation, wo sie gefragt haben, so, na, und wozu ist das gut? Nicht so, ja, um zu zeigen, dass man Liebe auch öffnen kann, ohne sie zu brechen.
Und was hat da die Polizei gemacht? Hat ihnen gesagt, okay, viel Spaß? Oder
genau, also.
Okay, yeah, also denen war das auch total egal.
Die hatten auch Besseres zu tun.
Die fanden das dann lustig und haben dann nur meine Personalien aufgenommen und sind dann wieder gefahren.
Immerhin. Also ich meine, wenn man nichts gemacht hat, dann ist das ja schon relativ viel. Und dann ist irgendwie die große Empörungswelle losgetreten dann irgendwann oder was? Oder?
Na, dann tauchte das immer mal wieder so auf Twitter auf und im Lockpicker-Forum und dann so ein paar Monate später hat Spiegel Online darüber geschrieben und da gab es dann so den großen Shitstorm, also mit Hate-Mail, also Leute sich irgendwie die Mühe gemacht haben, so mir E-Mails zu schreiben und
Leute gibt's.
Ja, es gibt Leute mit sehr, sehr viel Zeit und vor allen Dingen die dann auch so, ich weiß ja, ich keine Ahnung, was die Leute dazu treibt. Also dieses, wir wissen, wie die Welt funktioniert, oder wahrscheinlich wissen sie nicht, wie die Welt funktioniert, aber sie haben eine Idee davon, wie es zu funktionieren hätte. Und wenn man dagegen, wobei das ist ja auch eigentlich ist das ja auch dein Ziel, dass die Leute so, also ich meine, du willst zeigen, dass es auch anders geht, und dann gibt's halt die, die alles, was anders ist, erstmal abstoßend finden und dann Hate-Match schreiben. Und das ist doch ein wichtiges Element unserer Gesellschaft, oder? Dass man, dass
es Leute gibt. Also es war wirklich eine ganz kleine, trollige Aktion.
Ja.
Aber an dem Beispiel haben sich halt, glaube ich, also sind mir so einige der Mechanismen klar geworden, wie solche Sachen funktionieren. Also ich sagte ja schon so Stellvertreterempörung, dass das eigentlich kaum Betroffene sind, die sich aufregen, was man ja auch in anderen sehr emotional geführten Diskussionen sieht, wie zum Beispiel also Klotürgate.
Das war bei der Seabase?
Ja, ja. Der Klotür-Zombie ist ja jetzt wieder auferstanden, habe ich gehört.
Okay, also ich erzähle nur mal, soweit ich die Nummer überhaupt kenne. Und also es ist eine, ich kenne sie gar nicht. Es geht um die Tür in der Seabase, was hier so der Berliner Hackerspace ist.
Die Klotür auf der Damentoilette.
Auf die Klotür auf der Damentoilette. Genau, und die wurde gestrichen irgendwie mit rosa oder was war es?
Nein, also da war da war sozusagen so ein Manga-artiges Bild von einer nackten Frau, die in einer Pose steht, als ob sie gerade erwischt worden wäre. Also so ein bisschen schützend ihre Brüste bedeckt.
Ja.
Und das war da schon seit Jahren.
Mhm.
Auch wohl von einem weiblichen Mitglied dort hingemalt worden. Und dann haben irgendwann Leute angefangen, sich darüber zu ärgern. Also Frauen, die diese Toilette benutzt haben, von wegen sexistische Kackscheiße. Und das wurde dann auch, soweit ich weiß, an den Vorstand herangetragen und so. Und dann passierte aber monatelang nichts. Und dann während der Spackeriade hat dann jemand so einen sexistische Kackscheiße-Aufkleber da dran angebracht. Mhm. Der wurde dann aber wieder abgekratzt. Also auch wieder dieses Remix des in dem Fall nur halb öffentlichen Raums. Und danach hat jemand dann Alufolie darüber tapeziert, über das Bild.
Mhm.
Und auf diese Alufolie wurde dann, glaube ich, oder vielleicht, hat dann irgendjemand nochmal mit Edding sexistische Kackscheiße draufgeschmiert und dann nochmal auf die Alufolie irgendwas. Und jedenfalls war das dann am nächsten Morgen irgendwie das Riesentrara von wegen Sachbeschädigung und Bildersturm und die Feminazi-Taliban, die hier irgendwie die Bilder verbieten und ach herrje. Und im Laufe der nächsten Tage wurde dann diese Klotür mit ausgerechnet pinkfarbener Lackfolie übertapeziert, worüber sich dann wiederum andere Leute aufgeregt haben. Also das war dann
und welche Farbe,
tagelang das Thema.
Was ist jetzt mit der Klotür? Also gibt es irgendwas Neues von der Klotür? Gibt's oder
Live-Feed, den ich abonnieren kann?
Eine Webcam.
Na, angeblich ist, wie gesagt, das Bild wieder auferstanden, aber ich war noch nicht da, um es mir anzuschauen.
Ah, okay.
Also.
Ich muss sagen, ich war vor ein paar Tagen, kurz vor der Republika an dem Wochenende, war ich in der Seabase.
Aber vermutlich nicht auf der Damentoilette.
Ich war nicht auf der Damentoilette, aber die wird doch vermutlich relativ nah an der Herrentoilette sein.
Direkt daneben.
Ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe, obwohl ich die Nummer eigentlich kenne.
Ne, das Bild ist an der Innenseite der einen Toilette.
Ach so, man muss also schon drauf gehen auf die Damentoilette, um das mitzukriegen.
Genau.
Gender-exklusiver Content ist das hier.
Oh, gibt's denn da, ja, herrje. Und,
also die Diskussion hat mit der Lovepicking-Diskussion Folgendes gemein, dass es eben sozusagen um dieses, was ist privat, was ist öffentlich geht, ja. Und inwiefern darf dieser Raum dann geremixt werden, wenn er denn sozusagen öffentlich ist und nicht privat.
Mhm.
Und wenn er denn, ja, genau, also auch was dieses Bild natürlich dort zu suchen hat.
Ja, klar, das ist ja. Weiß jemand, wie das überhaupt hingekommen ist, dieses Bild? Also war das, ach so, ja, das war.
Wie gesagt, genau, das war, soweit ich weiß, ein weibliches Mitglied. Das, wo da natürlich auch das, also dieses Totschlagargument, dieses Bescheuerte kam, also von wegen, das kann ja keine sexistische Kackscheiße sein, weil ist ja von der Frau. Das ist natürlich vollkommener Quatsch.
Das ist natürlich schon eine lustige Diskussion. Also ich meine, es ist, Ich weiß nicht, ich bin bei sowas, ich weiß nicht, ob es das wirklich, also gerade bei so, wenn es nur auf eine Frau, egal. Kommen wir zu anderen Themen,
bevor wir uns jetzt hier bevor wir doch wieder was schneiden müssen.
Bevor wir doch wieder schneiden müssen und diesmal weil wegen mir. Nein, und hast du die Schlösser selber aufgemacht? Kannst du das selber oder hast du das machen lassen?
Beim ersten Mal dadurch, dass es ja wirklich eine spontane Idee war, hatten wir auch nur einen Pickset dabei und auch nur einen, der picken konnte. Mhm. Und nachdem ich diesen Workshop da dann in Linz gehalten habe, musste ich also ganz schnell Lockpicken lernen. Und da wären wir schon bei der Überleitung zum nächsten Thema.
ein Skill herrscht heute in diesem Podcast.
Nee, das ich tatsächlich also mir Technologien dann aneigne, wenn ich sie brauche.
Okay.
Also in dem Fall habe ich dann tatsächlich fürs Lovepicken Lockpicken gelernt.
Wie lange lernt man das so? Weil ich habe da auch immer schon ein bisschen mit geliebäugelt, falls man sich mal aussperrt.
Naja, interessanterweise benutzen die Paare ja zur Demonstration ihrer immerwährenden Liebe besonders gerne besonders billige Schlösser. Aha.
Aber mehr als sowas, als so ein Herzschloss hängt bei mir an der Zuhause-Tür auch nicht, ehrlich gesagt. Nee.
Doch, wahrscheinlich ist es ein bisschen besser. Also so zum Beispiel hast du wahrscheinlich mehr Stifte. Also
okay, ja, stimmt.
Ist dadurch aber in meinen
Keller würde ich kommen.
In deinen Keller würdest du bestimmt.
Vermutlich. Also da gibt es ja diese nicht besonders angesehene Methode des Raken. Also dass du so ein gewelltes Tool da einführst und dann einfach so ein bisschen rumschrubbelst. Mhm. Und in einem Großteil der Fälle kriegst du so ein Vorhängeschloss damit in sehr kurzer Zeit auf.
Und das ist nicht so beliebt, wenn man das Schloss damit kaputt macht? Oder wieso? Oder?
Genau, so auf Dauer geht das natürlich so ein bisschen. Ne? Und es ist natürlich einfach nicht die elegante Methode, wo du halt so jeden Stift einzeln ertastest und dann auf Position bringst. Und
wie so ein Meisterdieb.
Also ich habe das mal auf dem Kongress hier, als er noch in Berlin war, habe ich das mal bei den, da sind ja die, wie heißen sie, die Freunde der Sperrtechnik?
Genau, bei denen war ich nämlich auch.
Genau, und habe das dann mal so in so einem kleinen Kurs gemacht und das ist erstaunlicherweise, würde man ja vermuten, dass man relativ ruhige Hände dafür braucht oder sowas und das scheint nicht so der Fall zu sein. Das ist also derjenige, der das vorgeführt hatte, der hatte selber eher shakige Hände und
ist vielleicht ganz gut, wenn man die Vibrationen dann so mit über das Tool weiter überträgt.
Und dann, also so, dass ich so ein Bolzen an die richtige Stelle kriege, soweit kriege ich es auf jeden Fall. Das ist ja auch relativ simpel, aber dann muss man das ja auch alles halten und sowas. Also mir war das nach relativ kurzer Zeit so fisselig. Also ich bin dann so ein bisschen, es muss doch auch, kann man das nicht irgendwie programmieren oder so.
Ich meine, die Einbrecher machen sich auch nicht die Mühe, die treten einfach die Tür ein und gut ist. Ja.
Genau. Also diese 10 bis 12 Teilnehmer von meinem Workshop in Linz hatten alle noch nie vorher gelockpickt. Mhm. Ich habe denen das also nur kurz erklärt, wie das so prinzipiell funktioniert und danach sind wir direkt an die Brücke. Okay. Weil das natürlich schon Advanced Schwierigkeitsstufe ist, weil du natürlich deine Tools nicht ins Wasser fallen lassen darfst.
Wie vielen ist das passiert?
Zwei.
Okay, cool.
Aber die waren alle erfolgreich. Also mit dieser Methode, okay. Wenn es halt nicht innerhalb der ersten paar Minuten klappt, dann gehst du halt ans nächste Schloss, hängen ja genug da.
Okay. Ich glaube, ich bestelle mir mal sowas.
Das kostet ja. Ulrich hat sich das auch gekauft. Ich weiß nicht, ob er jemals was mit. Doch, er hat sogar probiert, irgendein Schloss damit aufzukriegen.
Ich habe meine Haustür mit meinem Personalausweis aufgemacht. Da war ich stolz wie Bolle.
Wie, so richtig? Wie im Film? So
klack, wie klack. Im Film, aber ich habe eine halbe Stunde da gestanden.
Ich habe meine Haustür mal mit Hilfe eines langen Scheit Englisch-Deutsch-Wörterbuchs aufbekommen. Sprache öffnet Türen.
Wie breit ist denn deine Haustür?
Eingeschmissen? Oder?
Nee, mit dem Scheckkartentrick noch.
Achso, aber also aufgefaltet und dann mit einer Karte.
Ja, das war das Einzige, was so verfügbar war.
Wie das funktioniert? Das funktioniert. Also kommt ein bisschen drauf an, wie die Tür gemacht ist. Weil du musst ja, also du hast ja diesen, ich habe von Türen keine Ahnung, jetzt kommen schon wieder die bösen Kommentare. Das ist ja ein
Schlüsselstück. Habt ihr euch wieder vorbereitet?
Ja, da ist sozusagen als Sicherheitsmechanismus, das ist ja nochmal so eine Leiste davor. Und dann musst du es dann halt sozusagen hinter und um diese Leiste um die Kanten herum.
Du hast ja dieses dreieckige Teil, also der eine Bolzen, du hast ja den Bolzen, den du abschließt.
Ja.
Und du hast den Bolzen, wo die Tür so reinfällt.
Genau.
Und der ist ja angeschrägt.
Ja.
Und was du machen willst, ist von hinten daran an dieses Dreieck und es von hinten drücken, um es reinzuschieben, dann geht die Tür auf.
Okay. Also sozusagen, wenn man die Tür nicht abschließt, dann kann man tatsächlich mit einer Checkkarte die wieder aufnehmen.
Ich habe aber noch zwei andere Karten dabei zerstört und so. Aber ich, das war halt, da hatte ich meinen Schlüssel in San Francisco liegen lassen, wie das so passiert.
Ja, wir.
Und dann hatte ich nur einen Schlüssel für oben, aber nicht für unten. Da musste ich halt irgendwie.
Das Einzige, was ich mit Schlüsseln mal geschafft habe, aber das ist jetzt, da sind
ein Bier aufzumachen.
Bier, okay,
da das
kann ich aus. Relativ regelmäßig, das stimmt schon. Da hatte ich, nee, da ist mir der Schlüsselring kaputt gegangen, beim Haustür aufschließen. Also ist der so aufgefallen und alle Schlüssel, die dran waren, fallen runter. Und das ist ja bewusst so gemacht, dass unten ist ja meistens so ein Kellerfenster noch direkt drunter, dass die Schlüssel dann einmal direkt durchfallen. Und dann habe ich mir von der Nacht, also dann erstmal an allen Türen geklingelt, so scheiße, weil ich hatte nur noch ich hatte noch den Hostelschlüssel, hatte ich ja noch, der steckt ja schon im Schloss drin, aber ich hatte auch keinen Wohnungsschlüssel mehr, das schwebte alles da unten rum. Und dann bin ich bei einer Nachbarin vorbeigegangen, die zufälligerweise auch irgendwie Kunststudentin war und dann für einen Modellierkurs so lange, dünne Drähte dran hatte, die ich mir dann zurechtgebogen habe, und dann habe ich mir damit die ganzen Schlüssel wieder hochgefischt, was erstaunlich gut ging. Also das hatte ich auch gedacht, das wird nie was. Und bestimmt habe ich da welche unten vergessen, aber ich habe sie nie vermisst. Also das ist ja auch so erstaunlich. Wie vielen Schlüsseln an seinem Schlüsselbund hat man keine Ahnung, wofür sie eigentlich sind.
Ja, ich verliere die regelmäßig. Deshalb ist mein Schlüsselbund sehr lean, wie man so schön sagt. Aber neulich habe ich mich auch gefragt, wo mein zweiter Haustürschlüssel ist. Und der war in meinem Schlüsselbund. Mhm. Und meinen vier Schlüsseln sind nur zwei verschiedene Paare dabei.
Okay, das ist
ja. Ich habe auch keinen Briefkastenschlüssel. Das ist sehr gut für mein emotionales Wohlbefinden. Weil ich keine Rechnung, keine Mahnung.
Ach so.
Super.
Ja, das macht Gott sei Dank meine Freundin, weil ich würde den Briefkastenschlüssel einfach komplett ignorieren. Das neige ich auch dazu, den Briefkasten nie aufzumachen. Mhm. Und als ich noch allein gewohnt habe, dann hat die Post dann manchmal so schon oben so reinstopfen müssen, das ganze Zeug und sowas. Und dann bin ich mal hin und dann,
aber es ist gefährlich, weil dann denken die Einbrecher, du bist im Urlaub. Und dann sitzt er beim Frühstückssaal und dann kommt
Hallo!
Und die picken das halt nicht.
Die meinen, die treten das dann ein. Und das kommt dann ja so die Briefe alle so quasi als Block raus und dann nimmt man den wieder mit rein und dann guckt man mal so an, was könnte denn davon wichtig sein, und den Rest, ich fange mir nicht damit an. Aber das ist, meine Freundin macht mittlerweile für mich, holt sie die Post rein und sagt, Max, du hast Post, mach die bitte auf. Und dann sagt sie später nochmal, mach die bitte auf. Bitte. Und dann mache ich irgendwann mal die Post auf. Und manchmal kriegt man ja auch gute Post.
Ich krieg nie gute Post. Kriegst du gute Post? Außer Hate Mail. Hast du Hate Mail auch per Post bekommen?
Nee, tatsächlich nicht.
So viel Zeit haben die Leute denn doch nicht, weißt du? Wenn das dann nämlich irgendwie 30 Cent Porto kostet, dann so wichtig ist es dann auch nicht mehr mit dem Lovepacking. Also vielleicht hat der Facebook schon nicht unrecht, wenn sie dir jetzt...
Ach so, meinst du die Nachricht?
Las ich neulich einen Tweet, wo jemand vorschlug, irgendwie so exponentiell steigende Beträge für Kommentare einzufordern.
Oh ja. Ich habe, glaube ich, Nerds of M hat endlich sein Businessmodell gefunden.
Na, das ist ja auf der Republika hat hier Linus, Linuzifer, kennst du wahrscheinlich jetzt auch, der hat ja einen Vortrag darüber gehalten, der hat ja das wunderbare Blog refefe.de gestartet. Das ist Fefes Artikel genommen und einfach nur bei sich nochmal gepostet auf diesem Refefe, und da können die Leute dann kommentieren. Und er hat so einen Mechanismus drin, dass er nämlich, also wenn man im Wort, also so ein Troll-Mechanismus sozusagen, wie trollig ist ein bestimmter Kommentar? Also wenn im Kommentar das Wort Israel auftaucht, aber nicht im Originalposting, dann gibt es schon mal 3 Trollpunkte und so. Und dann gibt es dann da verschiedene Troll-Mechanismen für. Und je nachdem, wie hoch der Trollgrad ist, also man muss ein Capture eingeben, bevor man kommentieren kann, weil ansonsten Spam, furchtbar. Und je nachdem, wie trollig der Kommentar ist, desto häufiger musst du dieses Capture eingeben. Also er behauptet einfach, egal ob du es richtig oder falsch eingegeben hast, war falsch, du musst nochmal eingeben. Und dann sitzen die Leute wirklich davor und geben, damit sie ihren Megatroll-Kommentar, wo sie Fefe beschimpfen können, müssen sie 20 Mal dasselbe Capture eingeben, bis sie es dann irgendwann mal richtig haben, und dann werden sie durchgelassen.
Das ist
dann
brillant.
Das ist so quasi so die Trolle ausbremsen. Und das führt wohl wirklich dazu, dass im Laufe der Zeit die Zahl der Troll-Kommentare kontinuierlich gesunken ist.
Bei Hacker News ist es ja so, auch so ein bisschen, dass umso tiefer dieser Tree halt vernestet ist, umso länger musst du warten, bis du antworten kannst auf einen Kommentar.
Ach so, man kann nicht sofort, okay.
Also der Kommentar muss dann halt 10 Minuten alt sein, bevor du antworten kannst und so weiter und so fort. Und dann kannst du halt nicht immer hin und her, nee, doch, du bist doof, nee, du bist doof machen.
Ja.
Weil, genau, so viel Zeit hat man halt doch nicht.
Das ist eigentlich so, dieser Echtzeit macht dieses so, ich muss ihn jetzt sofort schreiben, dass er ein totaler Vollidiot ist. Wenn man meistens, wenn man so, das mache ich vielleicht morgen früh, dann ist morgen früh,
das ist dann eigentlich nicht mehr so wichtig. Auf E-Mail porten könnte, also ob man irgendwie analysiert, so ein bisschen trollmäßig und dann erstmal so ein, da gibt es ja immer diese automatische E-Mail, die man kriegt, wenn die E-Mail nicht zugestellt werden kann, die erstmal rausballern an die Person und dann gucken, ob der sich nochmal meldet.
Das habe ich mir angewöhnt bei mit Leuten, die also es gibt ja hin und wieder kriegt man ja mal so irgendwie, ach so, ich soll vielleicht mal den Ton abschalten, so Max, kannst du mal, und das kriegt man relativ häufig,
also ich krieg das nicht, ich krieg mal Rob, kannst du mal,
merkwürdig, jetzt kommt ja, das ist so und dann einfach zu sagen, statt ja, okay, mache ich. Einfach zu sagen, ja, kann ich gerne tun. Komme ich jetzt aber nicht zu, erinnere mich doch nächste Woche nochmal dran. Und das ist ein guter Mechanismus, weil die Leute, die sich nächste Woche noch dran erinnern und die dich dann nochmal dran erinnern, für die macht man es dann, dann hat man viel weniger Arbeit. Und den meisten ist es ja, also ist ja so, hey, ich frage den mal und dann habe ich Stunde Arbeit damit und dann, eigentlich habe ich es ja doch gar nicht so dringend gebraucht.
Okay.
Und das funktioniert relativ gut.
Was machst du denn da für die Leute?
Na,
also anders gefragt, was wärst du denn bereit für mich zu tun, wenn ich dir regelmäßig darüber schreiben würde?
Naja, es gibt doch sowas so, kannst du mal dieses, hey, du hast doch da mal einen Artikel, wer war denn das und das? Oder willst du da mal ein Plugin veröffentlichen? Oder was man nicht so alles macht, Lieder singen, Prostitution, alles, nee, also so, das war so. Ja, kommen wir wieder zu dir.
Apropos Prostitution.
Was? Nein.
Apropos Sachen rausschneiden.
Klackerlaken. Klackerlaken.
Ja.
Das sind kleine Roboter?
Ich würde sie nicht Roboter nennen.
Du wirst sie nicht Roboter
nennen? Weil sie keinerlei Intelligenz haben. Also sind tatsächlich nur Kronkorken, die mit einem Vibrationsmotor angetrieben werden und dazu noch schön leuchten.
Und das ist so quasi die Weiterentwicklung des Throwies.
Genau, das ist so eine Art mobiles LED-Throwie. Also ja, so eine Kreuzung aus Bristlebot, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also das, nee, sind diese mobilen Zahnbürstenköpfe, die auch mit Vibrationsmotor angetrieben werden. Und eben den LED-Throwies.
Also es ist total simpel. Man nimmt eine Knopfzelle und setzt dann so eine
LED drauf.
So eine LED drauf,
das ist der Throwie. Das ist der Throwie. Und dann nimmt man noch eine Knopfzelle und macht dann einen Motor drauf und umwickelt das Ganze so mit ein bisschen Tesafilm und dann montiert man es auf einen Mattedeckel und dann fährt das so durch die Gegend.
Sieht aus wie so ein Mini-Panzer oder sowas. Oder ich weiß nicht, wie man das... Also ich fand, das sah so ein bisschen aus, weil das so auch so ein bisschen gerichtet ist mit dem Motor nach vorne. So.
Ja, 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 ja. Also die Jungs sehen das meistens so als Panzer und die Mädels Psst. Eher so als Tiere oder so.
Ach so, ja. Habe ich mich ja wieder direkt geoutet als... Und das ist dann, und das sind, ich wusste, das sind die Vibrationsmotoren aus Handys quasi.
Ja, oder? Die kannst du auch so kaufen.
Die gibt es also irgendwo im 100er-Pack, so bei Konrad und oder billiger bei irgendjemand anders und dann holt man sich.
Ja, bei Pauline bestelle ich dir immer.
Ich soll den Stream ein wenig lauter machen.
Ich bemühe mich immer, Out-of-Band-Kommunikation zu betreiben, nur damit Max alles wiederholt, was ich schreibe.
Ja. Gut, dann mache ich mal hier ein bisschen lauter. Und vielleicht
Maylin Kronemann, genau.
Maylin. Mann, ich wusste, dass ich daran scheitern werde, das auszusprechen, aber das ist so nachhaltig versaue, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Genau, das ist jetzt natürlich kein Selbstzweck für sich, weil das ist ja an sich, also
oder? Nee, das ist ein Workshop und es ist letzten Endes ein Workshop für Kinder.
Mhm.
Und also ich finde halt, dass bei vielen dieser Elektronik-Einführungsworkshops da baut man dann so ein Kit zusammen,
mhm,
und während des Workshops funktioniert es noch und dann geht man nach Hause und dann funktioniert es nicht mehr und es ist aber dann doch irgendwie zu komplex gewesen und man hat es nicht so richtig kapiert, wie es funktioniert, und kann es dann zu Hause nicht mal reparieren.
Ja.
Hat also de facto nicht wirklich was mitgenommen. Und deswegen wollte ich was richtig Einfaches machen, wo man auch nicht löten können muss, also keine Lizenz zum Löten braucht.
Ja.
Und nicht mal Heißkleber, sondern wo man es einfach mal zusammenbastelt. Also so wirklich ohne jegliche Vorkenntnisse.
Ja. Und wie alt sind die Kinder, die dann sowas machen?
So, so normalerweise so um die 10, so 8 bis 12 vielleicht. Aber ich hatte auch schon mal, meine jüngste Workshop-Teilnehmerin war 2.
Okay, vielleicht für Kleinteile und so.
Die brauchte ein bisschen Hilfe, so geborene Hackerin, würde ich sagen.
Aber das ist dann so, also sie basteln dann, also du erklärst denen, wie das geht? Oder?
Nee, tatsächlich ist es so, ja, probiert mal aus. Und die Kids sind da auch richtig gut drin. Also so einfach mal ausprobieren, so wenn die LED falsch angeschlossen ist, dann leuchtet sie halt nicht.
Ja.
Genau das gleiche mit dem Motor. Also sind eher die Erwachsenen, die halt teilweise dann wirklich nicht mal das Konzept von Pluspol und Minuspol kennen und dann so da ja nicht weiter wissen. Aber gerade da ist es halt, ich meine, was soll man denen dann irgendwie mit einem Microcontroller oder mit einem Lötkolben ankommen?
Obwohl, wenn es Software hätte, dann könnte ich wieder was damit anfangen. Aber so eine LED löten, ey, hör mir auf.
Das ist, kauf dir mal so ein Arduino-Set oder so.
Ich hab so ein Arduino. Ach, ich stehe knietief in so einer Scheiße zu Hause.
Also, ach
so. Okay. Ich hab mein, wie heißt das? Raspberry Pi habe ich immer noch nicht benutzt.
Ah, okay.
Und mein Arduino.
Nee, du hast auch schon 4 oder so.
2 sogar. Aber vielleicht klebe ich einfach mal so einen Vibrationsmotor auf mein Arduino. Ja,
genau sowas. Das ist total simpel, dann machst du 2 Kontakte und dann...
Ich finde es auch total
klasse. Aber selbst da gibt es dann sozusagen Tasks für Fortgeschrittene, zum Beispiel einen Schalter einzubauen. Okay. Also ich sage dann meistens so, okay, also hier, denkt euch mal was aus, dass man das auch ein- und ausschalten kann und wenn ihr in einer Viertelstunde es noch nicht geschafft habt, dann komme ich und helfe euch.
Und dann hast du einen Schalter dafür da liegen und dann sollen sie sich selber irgendwas ausdenken aus den Sachen?
Nö, da sollen sie sich selber was ausdenken. Also ich habe zum Beispiel, meine Schalterlösung besteht aus einem kleinen Papierstreifen, den man einfach zwischen Motor und Batterie schieben kann, an einem Beinchen. Ja. Aber ich habe da auch schon so Advanced-Lösungen mit einem Stückchen Draht gesehen oder sehr schick. Jemand hat eine Klackerlake mit Schwanz gebastelt und wenn man sozusagen, das war ein Wackelkontakt und wenn man den Schwanz rausgezogen hat, ist sie ausgegangen und wenn man den Schwanz reingesteckt hat, dann ist sie da angegangen.
Ah, cool. Das ist cool. Das ist dann wie bei so einer Sing-Postkarte, die dann so, also diese Melodie-Postkarten, die es früher gab, wenn man die aufgeklappt hat, die dann angefangen
haben. Gibst du noch?
Garantiert.
Sowas würde ich gerne mal in der Post finden. Wenn mir das Finanzamt sowas schicken würde, dann würde ich auch mal auf den Briefkasten gehen.
Mit einem Sad-Trombone.
Wie ich sehe, kennst du meine Finanzamt-Korrespondenz.
Ich kenne meine Finanzamt-Korrespondenz.
Muss ich neulich wieder nachzahlen, ey. So eine
Scheiße. Ernsthaft?
Ja.
Ich muss jetzt meinem Finanzamt meine Kontonummer per Post mitteilen, damit sie mir Geld überweisen können. Ja, nee.
Hast du das schon gemacht?
Ich habe noch nie so schnell auf Finanzamt reagiert wie auf die. Das war am nächsten Tag hier, bitte.
Hast du es wenigstens so in cyanfarbenem Comic Sans gemacht?
Ich habe so eine Hand ausgefüllt.
Ach, das ist ein Formular.
Das ist ein Formular.
Ja, natürlich, was frage ich
überhaupt? Ist natürlich auch ein Formular, aus dem man überhaupt nicht schlau wird. Weil gab es zum Ankreuzen. Ein Ankreuzpunkt war, ich will nur das und das auf dieses Konto überwiesen haben, Körperschafts-blablabla, also irgendeine Steuer. Und dann eins, ich möchte nur das andere auf dieses Konto übertragen haben. Aber es gab nicht die, ihr habt Geld für mich, überweist es.
Oh, jetzt ist es aber übersteuert.
Ja, das war jetzt, jetzt habe ich zu laut gesprochen. Aber das hört man nachher hoffentlich
nicht mehr. Keine Ahnung von, was machen diese ganzen Knöpfe hier? Nee, aber ich hätte gerne eine Schreibmaschine mit Comic Sans, um meine Korrespondenz mit dem Finanzamt auszufüllen. Das wär's.
Kannst du sowas nicht bauen? Aber das ist viel Arbeit.
Das ist, glaube ich, richtig viel Arbeit. Und ich glaube, Schreibmaschine hat jetzt heutzutage nicht mehr so den Markt. Also ich glaube nicht, dass es... Da müsste man warten, bis man sich die komplette Schreibmaschine 3D drucken kann.
Das wäre, ja klar, total easy. Druckt man sich einfach aus, füllt sie sich selber, macht man auswechselbare Blablabla-Köpfe und dann ein Kickstarter-Projekt draus und du wirst Millionär mit. Also das
Kickstarter.
Am Ende der Sendung. Und in welchem Rahmen machst du das? Also diese Workshops, also ist das irgendwie dann so in der Seabase oder ist das dann beim Camp oder ist das auch, für auch Schulen? Ja, oder?
Auch alles davon.
Also ich kann man auch...
Also ich habe... Was?
Dich kann man auch, also wenn man jetzt Lehrer ist und sagt, ich würde gerne meinen...
Bucht mich.
Ja?
Ja, klar.
Okay.
Kennst du Lehrer?
Ich kenne Lehrer, ja. In Hamburg kenne ich Lehrer. Ich weiß allerdings nicht, was die unterrichten. Eine Freundin von mir, ich kenne erstaunlich viele Lehrer, ja. Aber vielleicht sind ja auch unter den Hörern Lehrer, die das gerne machen. Und dann kommst du da so hin und dann erklärst du dir ein bisschen, wie das
ja, geht. Ja, ich habe das sowohl auf dem Camp gemacht, als auch in der CBS, als auch auf so verschiedenen Kunstfestivals oder auch anderen.
Aber du hast jetzt nicht zufälligerweise was dabei. Ich habe hier nämlich zufälligerweise die wichtigste Zutat für eine Klakerlake gerade in der Hand. Einen Korkverschluss von einer LED könnte ich bestimmt auch noch irgendwo auftreiben. Knopfzellen habe ich noch im Büro liegen, aber so ein und ein Händen. Motor, Moment.
Dein Telefon auseinandernehmen.
Ich muss ja dieses Telefon.
Kommt ja bald ein neues, Max.
Kommt ja eh bald ein neues, genau. Nee, also können wir jetzt leider nicht machen hier.
Ja, leider das, nicht.
Da können gedacht. Die Leute vom Rundfunkempfänger zu Hause auch eh nicht so gut sehen.
Das stimmt.
Ja, aber es würde dann schon so schön bzzz machen.
Können wir auch so bzzz.
Oh, die funktioniert hervorragend, diese Klackerlake. Ich bin total beeindruckt.
Außerdem hast du Lumibots gebaut.
Genau. Das sind tatsächlich Roboter.
Das sind tatsächlich Roboter. Das ist total, das sind so kleine, durchsichtige. Was hast du da? Hast du die komplett selber gebaut?
Ja.
Also du hast mit irgendwie hast dir im Modellhandel Räder gekauft und.
Nee, nicht mal das tatsächlich. Also die Parts sind lasergeschnitten. Also beim ersten Prototypen halt nicht. Der erste Prototyp war aus Pappe, auch mit Papprädern.
Ja.
Und ja, dann beim nächsten dann so in der Werkstatt Plexi geschnitten und beim übernächsten dann mit.
Ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
Ja. Und dann mit dem Lasercutter. Nee, das Ding war, ich hatte tatsächlich geschaut, ob es irgendwelche Roboterplattformen gibt, die ich mir, wo ich mir eine angemessene Zahl von leisten kann, um, also vielleicht nochmal erklären, die Lumibots sind eine Schwarmroboterinstallation.
Ja.
Als Visualisierung von Schwarmverhalten und Emergenz, also wie aus einfachen Regeln und Interaktionen komplexe Strukturen in einem System entstehen können.
Also die fahren so durch die Gegend und zeichnen hinter sich eine Linie aus so fluoreszierendem Material?
Nee, das ist einfach nur eine UV-LED und die fahren auf nachleuchtender Folie, also dem Zeug, was in Kinderzimmern in Sternchenform an der Decke klebt.
Ah, okay.
Oder auch in so Bunkern.
Genau.
In Bunkern?
Da gibt's doch noch diesen einen Luftschutzbunker im S-Bahnhof, was ist denn das, Wedding, Gesundbrunnen?
Ja.
Und da kann man eine Tour machen, da gibt's auch so einen Raum, der mit so einer wahrscheinlich hochgradig krebserregenden Farbe ausgekleidet ist. Und dann, wenn du die Tour machst, dann kannst du in die Luft springen und dann macht der so einen Flash an und dann hängst du da quasi deinen Schatten. Hängt dann da für 10 Minuten.
Genau, okay. Also das
Müsstest du sie mal fahren lassen, wenn die es auf dem Boden haben. Das wäre, glaube ich, ganz cool.
Und dann fahren die so durch die Gegend und aus der Gegend, also
genau, die Spuren verblassen dann auch mit der Zeit. Und ich habe da sozusagen eine Rückkopplung, weil die Bots sowohl Spuren legen können, als auch den Spuren folgen und sie dabei wieder verstärken. Und das Ganze funktioniert dann wie bei so einem Ameisen Algorithmus.
Wie also eine Duftspur.
Bei den Duftspuren, also die ja auch mit der Zeit verblasst.
Sehr lustig, das war mein einziges Experiment, was ich jemals in Richtung so auch Schwarm gemacht habe, rein auf der Softwareseite, war genau das. Das war kleine Bots, die irgendwie rumrennen und eine Spur hinterlassen und andere und die anderen hatten dann die einzige Aufgabe, die sie hatten, diesen Spuren, also wenn sie eine Spur finden, der zu folgen sozusagen. Und wie,
also genau, also die Lumibots machen das genau so. Also sie folgen zwei Regeln. Die eine ist, fahre dorthin, wo es heller ist und die andere ist, ändere die Richtung, wenn du irgendwo gegenstößt. Und ich habe eben keine...
Mehr kann mein Rumba auch nicht, ehrlich gesagt.
Fahre dorthin, wo es dreckig ist.
Das kriegt er leider auch nicht.
Schön wär's.
Genau, und ich habe da keine Plattform gefunden, die irgendwie sowohl billig genug gewesen wäre für mich, als auch einfach genug, um sie zu verstehen, tatsächlich. Also es gibt zum Beispiel diese Azuro-Plattform, die kostet ca. 50 Euro, lässt sich mit Arduino programmieren, aber da ist der Bausatz schon extrem kompliziert und letzten Endes ist das so ein bisschen aus der Not geboren. Ich habe da nichts Passendes gefunden, also habe ich dann am Ende meine eigenen Roboter gebaut. Also habe da auch fast von null angefangen. Ich habe halt vorher mal mit Arduino gearbeitet und deswegen war auch klar, dass ich das Arduino-basiert machen möchte.
Okay, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau, und ich habe dann tatsächlich also mit der Google-Suche mein also Roboter angefangen, habe dann irgendwie so 2 Quadratmeter Schaltkreise gefunden. Habe ich meine Suchanfrage geändert, so mein erster Roboter.
Hier, wo ich zur Uni.
War ein bisschen erfolgreicher.
Wo ich eine Zeit lang zur Uni gegangen bin. Die haben ja auch so ein. Die FU ist ja quasi eine Universität, die von schlechten Wortspielen dominiert wird.
Okay.
Also, wenn du irgendwo ein Wort hast und da kannst du Fu reinbringen, kriegst du sofort dick Geld für und kannst ein Projekt draus machen. Da gibt es auch die Fumanoids. Das ist ein humanoides Fußball-Roboter-Team.
Ah, die sind ja auch sehr beliebt.
Das ist die Nachfolger von den Foo Fighters. Das war ein nicht-humanoides Fußball-Roboter-Team. Und die kosten Schweinegeld. Also die sind ja sicherlich ein bisschen aufwendiger und die haben natürlich auch 2 Beine und so, fallen aber auch viel hin und da also kostet, glaube
ich. So habe ich Fußball noch nie gesehen.
Oh! Soll ich dich damit heute in Kontakt setzen? Ich sehe schon, du.
Und ein Kumpel von mir hat da lange Zeit an der Arbeitsgruppe mitgearbeitet und ich habe vergessen, was die kosten, aber ich habe mir nur einen Kopf gefasst, wie viel Geld halt in einen so einen Roboter geht, der halt auch. Ich meine, da kosten irgendwie die Motoren schon hunderte Euro, weil es halt so spezielle Servos sind und die reichen dann auch nur eine Saison. Dann sind die ausgenudelt und nächstes Jahr müssen neue Servos angeschafft werden. Und das ist natürlich sehr kosteneffizient, was du dann machst. Und wahrscheinlich auch, naja, sag ich mal.
Auch simpler.
Ja, man kann halt auch schneller iterieren. Also das, da ist halt wirklich immer, habe ich das Gefühl, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich habe immer das Gefühl, dass ein Jahrgang macht halt einen so einen Roboter.
Ja.
Und dann im nächsten Jahr macht ein neuer Jahrgang einen neuen Roboter und man kann nicht so richtig lernen, weil man nicht iterieren kann. So. Und wenn man fertig iteriert hat, hat man seinen Bachelor. Und
na, man hat immerhin einmal einen Roboter gebaut. Das ist
klar.
Ja schon
und die ein sind Prozess. Die haben ja auch schon ein paar Mal gewonnen und so ja. Und auch schon ein paar Mal verloren. Und das ist auch krass, aber ich denke mir halt immer so von außen.
Gut, das ist natürlich Fußball eine sehr anspruchsvolle Sache.
Das ist natürlich, also es ist ja nicht Fußball, wie Menschen das spielen. Also das sind ja 3 Roboter gegen 3 Roboter. Und
trotzdem, das darfst du nicht unterschätzen.
Ich habe ja so ein bisschen Verständnis dafür, wie viel Arbeit da reinsteckt und so, wie viel Arbeit da drin steckt, aber. Wie gesagt, diese Iterationsgeschwindigkeit ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wenn man aber einfach, wie du sagst, ich drucke mir jetzt einfach alles selber und halt auch einfach und ich fange mit Pappe an allein schon, dann kannst du natürlich viel schneller iterieren.
Ja, die Lumibots sind natürlich auch extrem simple Roboter. Also ich habe dann so im eigenen Interesse auch geschaut, dass ich sie so simpel wie möglich mache.
Ja.
Auch weil das Ganze ja als Visualisierung gedacht war. So ich hole nochmal aus. Mhm. Bei diesen ganzen Schwarmsimulationen kann man halt als Nicht-Programmierer eigentlich nicht beurteilen, ob das Ganze objektorientiert ist oder ob es staged ist, also vorprogrammiert. Mhm. Und man sieht auch nicht, ob es zentral gesteuert ist, beziehungsweise es ist ja zentral gesteuert, weil es läuft ja auf einem Rechner.
Ja.
Während wenn du einen Schwarm von Robotern hast, kannst du ja auch einzelne Roboter aus dem System entfernen und gucken, was passiert. Kannst du dir anschauen und bei den Lumibots, die haben tatsächlich nur 2 Lichtsensoren zum Linienfolgen und 2 Click-Switches, also Schalter wie an einer Maus, als Kollisionsabfrage.
Ach.
Also wenn man sich ein bisschen genauer anguckt, dann versteht man das auch.
Mhm.
Und das ist ja praktisch, also die allererste Übung, die man macht, wenn man Roboter baut, einen Line-Follower. Mehr ist es ja nicht.
Ja.
Also die Komplexität ergibt sich eigentlich wirklich nur dadurch, dass es mehrere sind und aus dieser Rückkopplung, dass sie sowohl folgen als auch Spuren legen können.
Aber du hattest, bevor du damit angefangen hast, du hast schon mal so mit Hardware gearbeitet und du hast schon mal gelötet davor und sowas. Das ist, also du bist jetzt nicht bei, hast nicht bei null angefangen mit diesem ganzen Projekt.
Bei fast null.
Ernsthaft? Und
also ja, klar, habe ich schon mal einen Lötkolben in der Hand gehalten und ja, wie gesagt, mit Arduino habe ich schon mal gearbeitet. Also schon mal Sensoren angeschlossen, aber ansonsten, also war mein erstes Mal PCBs machen zum Beispiel. Printed Circuit Boards.
Danke.
Platinen.
Manchmal ist es gerade so sehr so.
Max, erstes Mal PCB, mach ich dir noch aus.
Also Platinen
selber
geätzt.
Ja, auch komplett von Hand.
Ja.
Mein lieber Mann.
Okay, ja, das ist.
Also, jetzt da im FabLab der Uni haben die so eine Maschine praktisch, aber es gibt auch Anleitungen, wie du das halt zu Hause machen kannst, so in einem Gurkenglas.
Geil.
Ja, sollte man vielleicht mal mehr machen. Das ist ja eigentlich ganz lustig. Das ist, ich habe, also so meine ersten hier, ich sitze immer, die Hörer können schon gar nicht mehr hören.
Deine Lampe.
Meine Lampe.
Oh, ich,
du kannst auch schon nicht mehr hören. Ich überlege jetzt, ob ich die mit einem Beamer baue gleich. Ich habe noch so einen Beamer, so einen LED-Beamer rumliegen und den einfach, der liegt im Schrank und im Augenblick fand ich mit dem, finde ich, und ich will eine Lampe bauen, die so per Arduino irgendwie ein bisschen Farbe steuert und so und dann ein bisschen auf Events reagiert, so wie es jetzt dieses Philips Hue ja auch macht, also dieses Philips-System da mit diesen bunten Lämpchen und da habe ich dann auch angefangen so mit einem Arduino so und das war, wie heißt dieses, bei Ikea gibt es so LED-Lampen mit dreifarbig, also mit RGB-LEDs, mhm, wo man dann Farben zusammenmischen kann. Und irgendwo habe ich eine Anleitung gefunden im Netz, wie man das dann quasi selber zusammenbaut. Und ich selber habe mich das immer nicht getraut, weil ich dachte, naja, ich bin, was Hardware angeht, wirklich sehr unbedarft. Und dann hat aber ein Kollege von mir so gesagt, ach, das ist so simpel, das kriegst du hin. Und dann hat er für mich, also und die Bauteile kosten auch nicht viel und hat er mir gezeigt, welche Bauteile ich kaufen musste, weil das ist ja, dann haben die irgendeinen, wobei das ist eigentlich ist auch das simpel, da steht irgendeine Zahl dran und dann gibt man diese Zahl bei einer entsprechenden Suchmaschine ein und dann sieht man ein Bild und dann bestellt man das und dann kostet es irgendwie 30 Cent oder sowas. Also das ist auch relativ billig, der ganze Scheiß und sowas und zumindest diese einfachen Bauteile und dann habe ich das zusammengeklickt und das ging ratzfatz und woran es bisher scheitert, ist die Software. Und nehme ich mir bei der Software natürlich auch wesentlich mehr vor. Aber das ist dieser Hardware-Teil, der ist eigentlich relativ simpel. Also ich glaube nicht, dass ich so einen Roboter fertig kriegen würde.
Doch, aber sicherlich. Ich meine, das ist ja das Schöne am Internet. Also du musst ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern praktisch jedes Problem ist schon mal von irgendjemandem gelöst worden.
Und deine Lumibots, sind die Open Source quasi? Kann man die sich irgendwo runterladen oder?
Das
Betriebsgeheimnis.
Du willst da in alten Runden. Nein, also tatsächlich war die Idee auch, weil ich damals keine Arduino-basierte Roboter-Plattform gefunden habe, die mir da so gefallen hat, war dann auch die Idee, naja, wenn ich jetzt schon anfange, eine Roboter-Plattform zu bauen und zu entwickeln, dann kann ich die ja vielleicht auch für andere zur Verfügung stellen, dass man sozusagen, wenn man ein eigenes Board hat. Deswegen habe ich mich auch für so eine Shield-Lösung entschieden, wo man halt dieses Platinen-Shield einfach draufklickt, auf das Arduino drauf und nicht für so eine Onboard-Lösung, was natürlich viel billiger wäre, aber eben auch ein bisschen komplizierter, sodass sozusagen jemand, der schon mit Arduino gearbeitet hat, einfach das nur zusammenbasteln kann und dann seine eigenen Sensoren anschließen und so, steht auf der To-Do-Liste schon ganz lange.
Ach so. Einfach noch nicht dazu gekommen. Na gut, das geht. Ich dachte, jetzt gibt es wieder einen Shitstorm. Dass die Polizei von Linz
gesagt hat. Ich habe ja dann gesagt, okay, dann rudern wir noch mal ein Stück zurück und fangen erstmal mit einer etwas einfacheren Plattform an und dann habe ich eben die Klackerlaken ausgedacht.
Ja, das ist ein Anfang. Dafür braucht man eigentlich. Also zwei Batterien, eine LED, einen Motor, einen.
Ja, das mit dem Kit entwickeln ist dann doch noch mal ein weiterer Schritt. Also habe ich festgestellt, weil ich natürlich klar im Laufe dieser Entwicklungsarbeit dann auch irgendwie hier ein bisschen was verbessert habe, da ein bisschen was verbessert habe und das sind dann teilweise auch so Custom-Geschichten, wo man nicht ad hoc sagen könnte, so okay, jetzt kannst du das auch so nachbauen. Okay. Also zum Beispiel, dass ich dann irgendwie die Beinchen von den Lichtsensoren dann zum Stückchen Schaumstoff da mit einer Spritzennadel, die dann so durchgezogen habe und so Sachen. Also da gibt es sicherlich eine bessere Lösung für, die muss man sich aber halt mal ausdenken.
Und da hast du noch nicht die Zeit gehabt?
Und was würdest du?
Die Deadline fehlte mir.
Okay.
Kannst du kriegen. Gehen wir dir nachher mit.
Am Mittwoch möchte ich das auf meinem Schreibtisch haben.
Und was würdest du sagen, muss man so an Fähigkeiten mitbringen? Also es klingt ja schon so, als ob du, also diese auf die Idee zu kommen, da irgendwie Mausbuttons zu nehmen für die Touch-Detektoren und sowas,
die sind nicht wirklich aus einer Maus, oder? Die sind irgendwie von Konrad.
Das ist technisch das Gleiche. Kannst du alles einzeln kaufen. Okay.
Also hast du da, findest du jetzt also offensichtlich so wahnsinnig viel technisches Verständnis brauchtest du vorher nicht, das hast du dir selber dann angeeignet währenddessen. Bist du gut im Improvisieren, dass du, also ich meine, so auf diese Klackerlaken muss man ja auch erstmal kommen.
Sicherlich. Also Hacking Skills würde ich das in dem Fall nennen. Also ist ja auch der Charme der simplen Lösungen.
Ja, auf jeden Fall. Du, es gab vor ein paar Jahren, gab es auf dem Kongress auch so einen fantastischen Vortrag, wo auch so super billige Roboter gebaut worden sind, so die so durch die Gegend geschossen sind wie die Bekloppten und auch so irgendwie in so einer kleinen halbindustriellen Art und Weise produziert worden sind.
Weil, meinst du diese Hexer-Box?
Ich glaube schon, ja.
Das ist praktisch das gleiche Prinzip wie diese Bristlebots. Also statt Zahnbürstenköpfen nehmen die dann halt so Gumminoppen.
Nee, dann meine ich was anderes. Also die hatten, aber dann warst du da nicht dran beteiligt. Das war jetzt die Frage. Also es war, nee. Da waren so eine, es war ganz, also ich habe mir diesen Vortrag angehört. Ich habe leider nicht mehr allzu viel Erinnerungen dran, außer dass ich am Ende eben, dass dann diese kleinen Roboter losgelassen worden sind und dass dann alle wie die Bekloppten nach vorne gestürmt sind, weil die dann irgendwie 100 von diesen kleinen Viechern da hatten und die haben irgendwie geschafft, die Produktionskosten dann so auf, ich weiß nicht, 10, 20 Euro pro Stück zu senken, was dann dazu geführt hat, dass man sich für 1000 Euro schon eine kleine Armee dahinstellen kann.
Wo war das nochmal?
Auf dem Kongress hier, auf dem Chaos Communication Kongress.
Ja, klar, nee, ich überlege gerade, wie kann das sein, dass ich das nicht mitbekommen habe.
Das war vor, ich weiß nicht, wann war das vor? Also jetzt, letztes Jahr war es definitiv nicht, da war ich nicht da. Das Jahr davor war es mit ziemlich hoher Sicherheit auch nicht. Dann würde ich sagen, war es das Jahr davor. Also so im Bereich 2010, vielleicht 2009, keine Ahnung. In dem, das dürfte so sein. Aber da müsste noch, der existiert garantiert noch irgendwo von einem Video. Also das ist ja, das hat großen Spaß gemacht, dazu zu gucken. Die haben dann sehr ausführlich darüber erzählt und haben dann auch eben, wie gesagt, beschrieben, nicht nur den Prozess, das zu entwickeln, sondern auch, wie sie die Massenproduktion von diesen Dingern, also Massenproduktion in Anführungsstrichen, also dieses, wir löten das selber zusammen und auch den Prozess so weit vereinfacht haben, dass sie auch irgendwo an der Uni eben irgendwelche Leute, die vorher noch nie einen Lötkolben in der Hand hatten, nehmen konnten und sagen, hier, wir bringen dir jetzt in 5 Minuten Löten dabei und dann können die einen Teil dieses Roboters auch selber zusammenlöten und dadurch haben die dann eben relativ schnell die Dinger runterproduzieren können und brauchten dann wohl sehr, sehr viele dafür, halt für ihre Schwarmexperimente. Okay, aber damit hast du dann offensichtlich, siehst du, hast du auch du was aus der Sendung hier mit rausgenommen.
Das habe ich auch gar nicht bezweifelt. Nee, aber ich war ja tatsächlich erst vorletztes Jahr war mein erster Kongress.
Ah.
Das erste Mal, dass ich mich da hingetraut habe.
Wie, das erste Mal, genau, das ist jetzt sowas, du hast vorhin irgendwie gesagt, dass du als wir vorher gesprochen haben, dass du dein, was war, wie hast du es genannt?
Mein Nerd-Coming-Out.
Dein Nerd-Coming-Out erst gerade vor kurzer Zeit hattest.
Also jetzt nicht so kurze Zeit, aber tatsächlich. Also,
in welchem Rahmen hat man ein Nerd-Coming-Out? Und hast du es nicht schon die ganze Zeit gespürt?
Doch, natürlich. Also, ja, man hat ja schon dieses Gefühl, irgendwie anders zu sein und nicht so richtig dazuzugehören.
Genau. Während die anderen Kinder mit, keine Ahnung,
mit Fußball gespielt haben,
hast du Spreadsheets gemacht.
Ja, okay, also.
Nee, also ich, meine Nerdfreunde.
Ja.
Aus der Schule?
Ich habe nichts gegen Nerd. Meine besten Freunde sind Nerds.
Einige meiner besten Freunde. die sind 2001.
Pass mal mit dem Plop. Bier ein bisschen auch insofern auf, weil kann sein, dass da eins von schlecht ist. Da hat er mich voll gewarnt. Also koste mal vorsichtig dran.
Okay.
Und es hat Kuvex 23, hat uns nämlich netterweise Bier zugeschickt. Jetzt musst du gerade weg. Mitten im Satz? Nein, mitten geht doch.
Dann müssen wir das jetzt hier pausieren.
Dann müssen wir das jetzt hier pausieren.
Ich kann nicht so. Ich begieße mich jetzt hier ein bisschen mit. Bier.
Damit und können wir die Leute jetzt nicht 5 Minuten unterhalten.
Warte ab.
Okay, wir probieren's.
Oh shit, ey. Noch ist die Flasche nicht offen.
Soll ich?
Also, wie verhält sich denn Bier, wenn es schlecht ist? Wird es dann explosionsartig?
Lass dich überraschen.
Also, ich meine, ich habe ja nicht geschüttelt und hier ist. Hier kommt schon ordentlich was raus, wenn ich das jetzt aufmache.
Wir können ja mal gucken, ob wir das einfach hier, famous last word.
Wir können ja mal gucken, hier einfach.
Genau, ich halte das jetzt mal hier zum Fenster raus.
Warte mal. Ich bringe meinen Laptop erstmal.
Ach so, dein Laptop in Sicherheit bringen. Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. herzlich willkommen beim Bieröffnen in Nerds FM.
Wow. Ja, da ist schon ganz schön was abgeschossen.
Da ist schon ganz guter Druck drauf. So, mal gucken, was jetzt.
Also ich würde sagen, das könnte eventuell eins von den... Also
was da rauskommt, Max, da hoffe ich, dass du CO2-Bonds oder wie das heißt, gekauft hast.
Das stimmt, das ist ja schon echt, da ist die Hefe gut durchgegangen.
Warte mal, ist es vielleicht einfach nur, weil es jetzt schlecht ist? Dann mache ich mal ein anderes, soll ich mal ein anderes Bier zu
machen? Warte mal, ich mach erstmal gleich so das tropft hier noch, ich beschreibe das mal kurz, das tropft hier noch so aufs Fensterbrett. Ich hänge jetzt hier so halb zum Fenster raus und werde jetzt mal dieses Bier hier. Also ich würde sagen, schlecht ist das nicht, das ist einfach nur ein bisschen viel Druck.
Das muss so.
Ich weiß nicht, ob das so muss. Also ich würde sagen, muss ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck. Es hat immer noch nicht aufgehört. Es wird immer noch mehr Schaum, der da rauskommt. Das ist echt beeindruckend. Ich stelle das jetzt mal einfach hier so hin.
Wir sind noch nicht fertig mit dem Bier, macht ihr keine Sorgen. Ist das
so schlecht? Wir wissen es nicht. Wir sind uns nicht so 100%. Aber es ist...
Hätten wir mal Ulrich da als Bierexperten, der wüsste jetzt wenigstens.
Es hat eine beeindruckende
Schaumigkeit.
Eine beeindruckende Schaum. Es wird immer noch mehr Schaum. Die Flasche ist jetzt ungefähr halb leer und es wird immer noch mehr Schaum.
Das kann doch nicht gut sein.
Also es hat jetzt, mir ist noch nicht. Ich lasse das jetzt erstmal.
Gibt es da so einen Biernotruf, den man anrufen kann? Buck,
Buck. Ach so,
hat jemand die Nummer?
Bei dem muss ich mir noch mein Bier abholen.
Passt das jetzt so von der Lautstärke?
Das passt so ganz gut. Das ist, glaube ich. So, wir haben uns jetzt hier alles mit den Kabeln durcheinander gebracht.
Ja.
Also wir waren gerade beim Thema. So, jetzt brauchen wir hier nicht davon so schnell abzulenken, von deinem Nerd-Coming-Out.
Genau, mein Nerd-Coming-Out.
Ja.
Also, ich hatte ja schon zu Schulzeiten Nerd-Freunde.
Ja.
Und die sind dann 2001, also nach Berlin gefahren zum Kongress.
Okay.
Und wollten.
Wo bist du zur Schule gegangen?
In München.
Okay. Das hört man jetzt, hätte ich jetzt nicht gehört.
Im Minger.
Was?
Im Minger.
Ist das der Stadtbezirk oder ist das?
Das war's so.
Ah, okay. Okay, geht, ja. Ja.
Genau, und wollten mich eigentlich mitnehmen.
Mhm.
Und ich so, und was soll ich denn da? Und ich kann doch gar nichts und ich kann doch gar nicht programmieren und so. Und
ja.
Dann bin ich also nicht mitgefahren, ich Depp.
Oh.
Also hätte ich das gewusst, wie toll das alles ist und wie vollkommen okay das gewesen wäre, da ohne irgendwie Special Skills hinzufahren und einfach mal was mitzunehmen von dort und das zu lernen, weil die Leute sind ja alle offen und du kannst einfach hingehen und sagen, hey cool, zeig mal.
Ja.
Hätte ich das gewusst. Wusste ich aber nicht und ich glaube, das ist auch irgendwie wirklich so ein bisschen ein Mädchenproblem, glaube ich, dass so ein bisschen diese Angst, nicht genug zu können und sich deswegen dann gar nicht erst daran zu trauen. Leider.
Aber du hast dich schon, als du diese Bots gebaut hast, hast du schon gedacht, dass ich kann was.
Das kam erst später. Also also ich meine, ich hatte schon so ein bisschen die Sozialisation, dass ich so Star Trek gucken und DOS-Games spielen und so. Aber so richtig, ansonsten muss ich sagen, bin ich von meinem Umfeld eher abgehalten worden, meinen technischen Interessen nachzugehen.
Umfeld jetzt Lehrer, Eltern, Freunde, also alle quasi. Also es war immer so, nein, du darfst nicht löten oder mach doch lieber was anderes oder.
Ja, schon in die Richtung. Also zum Beispiel habe ich dieses Wahlfach, Nachmittagswahlfach Kunst und Computer belegt. Da ging es vor allem um Animationsfilme irgendwie mit 3D-Studio.
Das Bier schäumt immer noch.
Ja, Tatsache.
Das wird jetzt zu so einem, wie heißt dieses Märchen mit dem Brei?
Aber echt mal. Wir werden nie an Bier mangeln.
Uns wird nie an Bierschaum mangeln.
Toll, dann kommen hier bestimmt voll die Schnecken hin. Also die Schnecken, die kleinen Tiere Schnecken. Also jetzt nicht, dass ich jetzt hier das nächste Türgate auslöse. Schnecken.
Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Okay, gut.
Schnecken, nicht die Tiere. Moment. Das hat auch lang gedauert bei mir.
Gut, weil Schnecken kommen ja gerne, die mögen ja Bier. Und wenn irgendwo
ist
Bier
das so?
Ja, das ist.
Was ich hier alles lerne heute.
Meine alte Wohnung hatte so einen kleinen Garten und dann habe ich mal nach einer Party die ganzen leeren Bierflaschen einfach so ins Gebüsch gekippt. Sollte man nicht machen.
Krass.
Wobei, dann kann man so gemeine Sachen machen wie gucken, was passiert, wenn man eine Schnecke mit Salz einstreut.
Ihr seid hier gemein.
Ja. Ich?
ich bin gemein, ja.
Genau, also ja, und du hast dieses Fach belegt?
Ach so, genau. Und da waren aber lauter Jungs. Also ich war da das einzige Mädel.
Ja.
So, war so
im die Jungs Alter. Es hieß Computer und Kunst?
Ja.
Da haben sie nach Computer aufgehört zu lesen, oder?
Nee, sie haben vor allem nicht mit mir geredet. Mhm. Also waren so, keine Ahnung, 14, 15 so ungefähr.
Ist und, ja auch kompliziertes Alter.
Naja,
ja, also aber,
wenn nach ein paar Monaten immer noch niemand mit dir redet, dann gehst du da irgendwann halt auch nicht mehr hin.
Nachvollziehbar.
Sowas zum Beispiel. Aber auch klar, also doch, wir hatten wirklich tatsächlich diese Lehrer, die irgendwie gesagt haben, ja, Mathe und räumliches Vorstellungsvermögen und so, das können Mädchen nicht und das so, macht ja euch da mal keine Sorgen, das wenn ihr das nicht könnt, das...
Das braucht man
später. Das braucht man beim Kochen auch nicht.
Also natürlich gab es auch Gegenbeispiele, aber so von...
Ich mache jetzt hier mal das Fenster zu
und wir gucken, der Schaum
wir gucken dieses
reinschwappt. Genau.
Von der Tendenz her? Naja, und ich glaube, das ist dann auch da so ein Selbstverstärker, dass einem natürlich dann das... viele Frauen dann halt auch nicht die Möglichkeit hatten, ihre technischen Skills in dem Alter zu entwickeln, wo man wirklich viel Zeit hat, nämlich im Teenageralter und wo man auch schnell lernt. Und wenn man dann halt irgendwie erst mit 20, 25 vielleicht anfängt, sich da reinzuarbeiten, fehlen einem natürlich dann irgendwie diese Jahre.
Und wie also du hast dann dieses... wie ging das dann weiter? Also du hast das dann erstmal angefangen zu belegen, bist dann nach ein paar Monaten nicht mehr hingegangen, weil offensichtlich du da nicht erwünscht warst sozusagen in diesem Fach und hast dich aber trotzdem immer weiter damit beschäftigt?
Nee, ich habe dann Produktdesign angefangen zu studieren, was im Übrigen auch ein ganz schön männerdominiertes Feld ist, weil man ja so mit großen Maschinen und so.
Produktdesign ist also tatsächlich dann sozusagen, wie sieht mein... Was ist so der Standard? Stuhl, ich habe gehört, Stuhl.
Industriedesign nennt sich das auch. Also alles, alle Gegenstände sind ja irgendwie designt, mehr oder weniger gut. Aber da hat ja jemand sich drüber nachgedacht, sich Gedanken drüber gemacht über die Produktion.
Und diese Gedanken wolltest du dir machen?
Ja, also mir hat das schon immer
Spaß.
Ja, mir hat das schon immer Spaß gemacht, irgendwie mir Sachen auszudenken, einfach wie, also nicht nur wie sie aussehen könnten, sondern einfach auch, wie sie funktionieren könnten. Also auch neue Ideen für neue Dinge.
So dieses durch die Welt gehen und sehen, was ist alles Erfinder, noch scheiße. Und
Erfinder sozusagen. Ja. Und da habe ich dann im zweiten Semester einen Kurs belegt, der hieß Physical Computing. Also es ging irgendwie darum, interaktives Babyspielzeug zu entwickeln. Und da bin ich dann an Microcontroller rangekommen. Also für mich war das dann sozusagen so die Entdeckung einer neuen Dimension. Also dass halt die Produkte nicht nur mit dem User sozusagen durch den User interagieren, sondern auch reagieren können. Mhm. Also also nicht nur, dass der User mit dem Produkt interagieren kann, sondern
dass das Produkt auch reagiert.
Genau. So.
Und da hast du dann so quasi auch gelernt, Software zu entwickeln? Oder ist das eher so was du nur so minimal machst und...
du musst ja den Microcontroller auch programmieren.
Ja, klar, also, eben. Also das ist...
Du musst ihm ja sagen, was er tun soll.
Ja, eben. Also das, und das hast du dann einfach gelernt, sozusagen.
Ja, also ich...
Weil ich mich bei sowas, wie gesagt, ich tue mich bei sowas doch gerne mal einfach sehr schwer. Und das klingt jetzt so alles so, ja, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, und dann habe ich da einen Lasercutter und schon war so ein Lumibot fertig.
Nein, also für mich kommt die Motivation aus dem Projekt. Also ich habe wahnsinnigen Respekt vor Leuten, die sich tatsächlich einfach auf den Hosenboden setzen und einfach mal was lernen.
Ja.
So aus Selbstzweck. Dafür bin ich ehrlich gesagt zu faul.
Ja.
Bei mir funktioniert das so über Visionen. Also ich habe dann halt so eine Idee und stelle mir das irgendwie vor, so boah, wäre doch geil irgendwie. Und dann aus diesem wäre doch geil, daraus entwickelt sich das. Programmieren habe ich zum Beispiel gelernt. Ich habe mal im Rahmen vom Studium, ich habe dann nämlich zu Interface Design beziehungsweise Interaction Design gewechselt, was ja auch viel dann doch mit so Ding zu tun hat. habe ich einen Programmierkurs auch mal belegt, also Processing, habe allerdings nicht so wahnsinnig viel daraus getragen, weil mir die Motivation in Form eines Projekts fehlte. Aber ja, dann stand ich mal irgendwann in einem Club und habe den Disco-Lichtern beim Tanzen zugeschaut und habe mir gedacht, boah, wäre doch geil, wenn die auf mich reagieren könnten und wenn ich die so mit dem Fuß wegkicken könnte oder wenn die irgendwie so in die Ecke abhauen würden, wenn ich reinkomme.
Stimmt, und das war dann dieses, das ist auf deiner Webseite zu sehen, diese, wie heißen sie?
Schüchterne Lichter.
Schüchterne Lichter, das fand ich super.
Also es ist praktisch eine Bodenprojektion von einfach nur so Kreisen tatsächlich. Also die sind deswegen unscharf, weil ich den Beamer unscharf stelle, damit es so ein bisschen mehr nach Lichtpunkten aussieht. Und da ist oben eine Kamera mit einem Tageslichtfilter auf Nightshot-Modus. Und dann so Infrarotlampen, wie man sie aus der Überwachungstechnik kennt, und dann wird das halt getrackt. Läuft mit Processing.
Also dann siehst du die einzelnen mit Processing.
Der Tageslichtfilter ist praktisch da, damit die Kamera die Projektion nicht sieht, weil sonst hast du eine Rückkopplung.
Ah, okay, ja, logisch.
Und durch das Infrarotlicht hast du halt dann wiederum ein Licht, das die Leute nicht sehen. Und die Kamera sieht aber die Leute, weil die Kamera im Nightshot-Modus, beziehungsweise alle Digitalkameras können eigentlich Infrarot aufnehmen. Und der Code ist eigentlich super simpel. Also jeder Lichtpunkt ist ein Objekt, der praktisch seine Umgebung an 8 Punkten auf Farbveränderungen untersucht. Und wenn Farbveränderungen, dann haue ab. Ja. Dann beweg dich in die entgegengesetzte Richtung. Und der Code war eigentlich super buggy. Ich habe nämlich sozusagen diese Abfrage nicht abgeschaltet, wenn der Punkt sich schon bewegt. Das heißt, je mehr Farbveränderung, desto schneller bewegt er sich dann auch. Aber dadurch wiederum konnte man die dann auch ganz zart anstupsen oder ganz heftig und dann schlugen sie halt weiter.
Ganz gut.
Genau, oder Blob Detection habe ich zum Beispiel nicht hinbekommen, also Objekterkennung.
Ja.
So aus Zeit und Können Mangel. Und habe dann aber festgestellt, das war auch gut, weil dadurch konnte man die Lichtpunkte zum Beispiel transportieren, also in der Kiste, weil die hatte eine andere Farbe als der Untergrund und dann ist der Lichtpunkt sozusagen da immer so an den Wänden abgeprallt und ist dann so rumgeschwappt, wie so eine Flüssigkeit. Und dadurch kam ich dann nämlich auf dieses Thema Emergenz und Schwarmverhalten. Also, genau, wie kann sowas sein, dass etwas, also ein Code, der eigentlich zu simpel ist, dann wiederum komplexere Dinge kann, als wie wenn ich den komplizierenden Code genommen hätte von Anfang an.
Ja, genau, und wenn du dir dann hinterher überlegst, das will ich jetzt haben und würdest das programmieren, dann wäre der Code wahrscheinlich noch komplexer. Also wenn du daran gegangen wärst mit dem Ziel irgendwie, ich möchte es in eine Box tun können und so, oh, Box Detection. Genau.
Ja, also genau so wäre ich jetzt nämlich an so ein Problem rangegangen. Das ist eigentlich so aus dieser Softwareentwickler-Ecke kommt man dann so, ja, dann brauchen wir dieses Feature, das macht schon mal 10.000 Euro teurer und so diese ganzen Denkweise.
Ist die Softwareentwickler-Verkäufer erschienen.
Naja, ich meine, das ist, dann denkt man sich so wie lange sitze ich daran? Und ich hatte gerade auch bei diesen Lichtpunkten, wo die Leute ja dann, also das ist ja in dem Video sehr schön zu sehen, dass die Leute dann so mit der Hand einsperren und probieren, so am Wegrennen zu hindern und sowas, wenn man das rein auf dem Computer in Software bauen würde, wäre es eigentlich sehr, sehr langweilig, weil dann hättest du eine weiße Fläche, eine perfekt weiße Fläche und die Farbveränderung wäre halt auch jedes Mal dieselbe und man würde doch, glaube ich, relativ schnell eine Ahnung dafür kriegen, wann die sich bewegen und wann nicht. Und bei denen ist es ja so, wahrscheinlich sind ja auch hin und wieder mal einfach zufällige Farbveränderungen so da, sodass genau, die so sowieso schon mal so eine Grundbewegung drin haben und dergleichen mehr. So was hätte ich gern für meine Katzen. Ich habe gedacht, das hätte ich gern für die Katzen. So Beamer unter die Decke hängen.
Hast du einen Beamer drüben?
Ja, eben. Beamer, deine Kamera daneben hängen. Mittlerweile geht das auch alles. Raspberry Pi daneben. Ich dachte, man bräuchte da. Aber ich habe nicht so billig gedacht. Also ich habe dann gedacht, naja, muss, also so billig im Sinne von
Katzen-Detection.
Ich dachte, dann brauche ich da so ein.
Habe ich ein Paper gelesen zu neulich. Ist ziemlich schwer, Cat-Detection.
Cat-Detection. So wie heißt das Xbox? Wie hieß denn dieses?
Kinect.
Kinect. Dachte ich, dann hänge ich da so eine Kinect-Kamera drunter, damit das 3D ist. Dann muss ich die Person, irgendwie die Figuren im Raum tracken und weiß der Teufel was. Aber es scheint ja eigentlich relativ simpel zu sein. Man packt so ein paar so eine Punkte hin und alles ist gut. Ja. Vielleicht probiere ich das mal. Und zur Not klaue ich mir einfach deinen Quellcode irgendwo.
Ist der irgendwo? Dann kannst du dir das ja sparen.
Ich Ich habe eine seit Ewigkeiten renne ich mit einer Idee rum und das klingt so, als ob du das in einem Wochenende umsetzen könntest. Im Wesentlichen, und zwar will ich ein iPhone-Spiel bauen. Und das bin ich jetzt nicht der erste Mensch, der auf die Idee kommt für ein Spiel. Und zwar, aber dieses Spiel, die Idee dahinter ist, ich erzähle es jetzt einfach, weil ich komme ja eh nicht dazu, das irgendwie mal umzusetzen. Und
kann ruhig jemand anders mit Millionär werden.
Soll jemand. Die ist echt gut, die Idee. Und zwar der Gedanke ist, dass man soll ein Kinderspiel sein auch, und zwar Fotosafari heißt das. Kennst du schon, genau. Der Gedanke ist, es gibt ja dieses Apple TV, diese kleine Box, die man unten an seinen Fernseher anschließt, und dann kann man ja vom iPhone aus Daten quasi anzeigen, was auf dem Fernseher zu sehen ist. Auf dem Fernseher siehst du eine große Landschaft, so Serengeti, und da rennen irgendwelche Tiere rum, und das Kind hat jetzt dein iPhone als Kamera und muss die Tiere fotografieren, die es sieht. Und je nachdem, welche Tiere es fotografiert und wie lange die da waren und wie schön die fotografiert hat, desto mehr Punkte kriegt es. Also sozusagen vom Fernseher abfotografieren. Die iPhone-Kamera ist deine Kamera. Also das iPhone ist die Kamera, mit der du rumrennst. Und so ein bisschen so ein interaktives Spiel damit zu bauen. Und der Gedanke war, dass es eigentlich total simpel ist, weil du musst ja nur den Fernseher erkennen. Man weiß ja selber, was man auf dem Fernseher gerade anzeigt. Also an welcher Ecke des Fernsehers ist das Tier gerade? Und wenn ich sage, naja, das Kind zeigt jetzt ungefähr in die obere rechte Ecke des Fernsehers, dann weiß ich, ist da ein Tier, was es zu fotografieren gibt oder nicht, und kann dementsprechend Punkte vergeben oder nicht. Und eigentlich bräuchte man nur, so ein Fernseher ist ja relativ hell im Vergleich zum Raum, den gesamten Raum abdunkeln, dann hat man, wenn man den Kontrast hochzieht, sollte man...
Das macht ja die Kamera sogar von alleine. Der weiß, oder der... Die macht es ja automatisch. Wenn du deine iPhone-Kamera jetzt auf deinen Monitor erhältst, siehst du ja die Wand schon gar nicht mehr, weil jetzt dann runtergefahren wird.
Genau, das sowas in der Richtung. Dann, und dann sollte es ja eigentlich relativ leicht sein, dass der Fernseher ein weißes Rechteck ist auf einer schwarzen Fläche oder einer weitgehend schwarzen Fläche. Und dann müsste man da irgendwie Edge Detection, und dann hat man die Koordinaten, kann man ausrechnen. Also eigentlich klingt es so, als ob es relativ simpel wäre, wenn ich nicht an, ich weiß nicht, wie die Bibliothek hieß.
OpenCV.
Gescheitert wäre. Also wirklich so lange. Aber wahrscheinlich kann man es mit 5 Zeilen Processing auch hinkriegen, und dann müsste man das irgendwie in das iPhone einbauen. Okay, du hast jetzt keine spontane Idee.
Wenn jemand von unseren Hörern damit Millionär wird, sollte er aber ein bisschen Sekt schicken.
Ja, das wär nett. Oder ein paar Mal den Flatter-Button klicken. Ihr könnt jetzt übrigens den Flatter-Button klicken, auch wenn ihr nicht Millionäre jetzt geworden seid. Jetzt
Flatter-Button jetzt klicken. Jetzt Pause machen, flatter.com/3x3x5.
Nee, auf Nerds FM ist der Flatter-Button drauf.
Oh, viel besser.
Natürlich. Um Himmels Willen. Machen wir auch mal eine Ausschüttung. Das war auch mal. Oder mal gucken.
Ich dachte.
es hat aufgehört. Es ist einfach nur noch Schaum oben drauf auf dem Bier.
Wie viel ist da noch drin? Nee, das bewegt sich noch.
Das bewegt sich noch? Nee. Jetzt ist stehen geblieben. Stehen geblieben.
Wir machen eine Bierausschüttung.
Aber ist noch was anderes, außer Schaum drin in der Flasche?
Ja, da ist noch unten, ist da noch Flüssigkeit. Ich sehe das schon.
So durstig bin ich dann auf einmal doch gar nicht.
Ich probiere das nachher mal. Vielen Dank, Kuvex 3. Vielen Dank, Kuvex.
Das war bestimmt das schlechte Bier. Also.
Ja, das kann durchaus sein. Also, er hatte uns vorher gewarnt, dass da eins von. Ich weiß aber nicht mehr welches. Eins davon ist schlecht. Finde es selbst raus.
Da habe ich ja so ein Kindheitstrauma. Das war Fasching.
Ja.
Wie man hier Karneval nennt. Und da gibt es ja immer so Pfannkuchen. Oder wie man, Berliner, je nachdem, wo man herkommt, Krapfen auch. Wir sind ja hier eine pannendeutsche Sendung.
Ja.
Muss man ja jeden Dialekt abdecken. Und Grundschulklasse, irgendwie, weiß ich, dritte Klasse oder so. Und dieser Arsch von Bäcker hat doch tatsächlich einen Pfannkuchen mit Senf auf das
Blech. Ach so, wie sich das so gehört, ja.
Und die waren natürlich abgezählt. Und ich habe keinen neuen bekommen.
Oh, du hast.
Und ich hasse Senf. Und dann bin ich zur Lehrerin gegangen und habe gemeint, in meinem Pfannkuchen war Senf, und die Lehrerin so, ja sicher, du mich auch. Und dann war ich ganz traurig und habe ich keinen neuen Pfannkuchen bekommen.
Das ist aber echt mal traurig.
Ja.
Und das ist nicht einfach nur, dass deine Nicht-Nerd-Freunde dir...
Nee, kannst du knicken. Das war ja sicherlich noch vor meinem
Nerd-Coming-Out. Ach, das war noch vor Nerd-Coming-Out.
Naja, und der, wie heißt er?
Dirk.
Dirk. Der macht das vielleicht genauso.
Nein, also der hat sich furchtbar, also der hat sich dafür entschuldigt, dass es ihm furchtbar leid tut und weiß der Teufel was. Ich probiere das nachher auch nochmal, das Bier. Vielleicht schäumen die ja auch so. Vielleicht ist das ja auch so, dass wenn man zu viel Druck drauf packt, dass das dann einfach so passiert und dass das da drunter ein leckeres Bier ist.
Ja.
Also ich werde das auf jeden Fall nochmal probieren. Das werde ich doch tun. Nicht jetzt unbedingt, weil ich glaube, dann mache ich die Wohnung hier komplett nass, aber so nachher werde ich da doch nochmal so gucken, ob das was taugt, das Bier.
Wann hattet ihr denn eure Coming-Outs?
Ich weiß nicht, ob das, ich glaube, meine Eltern haben das immer geahnt. Ich weiß nicht, ob das so ein Moment war. Ich könnte es jetzt nicht lokalisieren, zeitlich.
Also bei mir gibt es, das habe ich irgendwann mal gefunden, es gibt so, meine Eltern haben so ein Buch, Unser Kind, und da lag vorne lag so ein Brief drin, den mein Vater an mich geschrieben hat, an meinem Geburtstag, also zum Tag meiner Geburt. Mhm. Und da steht drin, dieser Brief ist auf einem Computer gedruckt. Als du geboren wurdest, war das noch was total Besonderes. Ich glaube, in dem Moment war eigentlich schon alles klar. in welche Richtung der Zug
fahren. Was für ein Computer war das denn?
Das muss irgendwas, also er hat gestern davon erzählt, er hat gestern von irgendeinem Computer, den sie damals hatten, der, wie viel waren es? 30 Kilo Worte Speicher. Der war nicht zu dem Zeitpunkt, als sie ihn bekommen haben, aber dieses Computermodell war 2 Jahre vorher der schnellste und mächtigste Computer der Welt, und er hat so um 180 Kilobyte RAM gehabt und auf einen Kernspeicher. Kernspeicher ist lustig. Kernspeicher ist.
Ist es mit Magnetfäden? Mit
Fäden und genau, da ist so ein Holzrahmen quasi, und dann sind so horizontal Drähte reingespannt und vertikal auch, und dann haben die so an den Schnittpunkten sind irgendwelche Nuppel, sag ich jetzt mal. Also
ich glaube, es handelt sich um magnetische Dinge.
Nuppel, sage ich ja. Nee, also magnetische Dinge, also ja, irgendwas. Und das ist ein Bit.
Ja.
Das ist wirklich dann ein Bit. Und dann kann man so, kann man durchzählen, aha, 8 mal 8 sind 8 Byte. Das ist so ein Holzrahmen sind 8 Byte Speicher. Also insofern 150 Kilobyte sind da wirklich schon.
150 Kilo.
Genau, das ist. Damals hat man das noch gewogen. Wurde einfach so rübergewuftet und dann.
Ah, Speicher voll.
Ja, das ist, also, oder so eine, wahrscheinlich war das eine PDP-11 oder irgendwie, ich weiß nicht, aber.
Das sagt mir eh nichts.
Das kenne ich nur aus dem Film 23. Die haben eine PDP-11 gekauft. An einer Stelle. Mein Vater, der kann auch, das hat er mir irgendwann mal, das ist, da musste man eine Boot-Sequenz, also er hatte keinen ROM oder sowas, dass wenn man den eingeschaltet hat, dass er an war, sondern musste man die Boot-Sequenz, musste man selber einstellen. Und er hat mal so einen PDP-11-Simulator sich dann runtergeladen, so für einen Mac, mit dem man das dann machen konnte. Und er wusste nicht mehr, also welchen Code man da eingeben musste. Mhm. Aber er hatte noch so diesen automatischen Handgriff, so der Schalter muss nach oben, der Schalter muss nach, also er konnte das dann so gefühlt in der Luft, konnte er dann die Schalter in die Position bringen und dann konnte er daraus rekonstruieren, was der Bootcode war, weil man das wohl ständig machen musste, weil die relativ häufig abgestürzt sind, dann muss man den wieder in entsprechende Position bringen und dann, ja, so war das Nerdtum früher mal. Das waren noch Zeiten.
Damals.
Wir hatten damals. Und Lochkarten. Ich hatte als Kind schon viele Lochkarten, die so, die nicht mehr gebraucht worden sind, die ich dann zum Malen bekommen habe. Du hast
so viel Kredibilität, was das angeht.
Das ist so dieses, es wurde mir in die Wiege gelegt. Ja. Und bei dir, das ist bei, du hast.
Ich habe gar keine Kredibilität für nichts.
Ach komm.
Ich habe jetzt meine Shell gewechselt. Weil Z-Shell ist mir zu Mainstream geworden.
Ja.
Benutzt hier jeder Z-Shell. Deshalb habe ich jetzt Fish ist rausgekommen, Version 2.0. Die Friendly Interactive Shell.
Okay.
Daher der schöne Name. Und da habe ich jetzt meine .files portiert. Und das ist eigentlich ganz schön. Und vielleicht bleibe ich dabei.
Was ist daran so interactive?
Es bietet die meisten Shells sind Befehl interactive. Also du hast zum Beispiel Syntax-Highlighting eingebaut.
Mhm.
Und mir ist halt aufgefallen, dass meine Z-Shell-Einstellung relativ langsam ist. Weil die zum Beispiel erstmal 10 Millionen Skripte laden muss und so, und Fish hat es alles eingebaut, und Schnelligkeit ist ja natürlich was Schönes.
Wenn man eine neue Shell aufmacht, dann will man einfach nicht 0,1 Sekunde warten.
Nee.
Sondern das
ich habe die 0,1 Sekunde nicht.
Das ist einfach, das muss auch einfach mal schneller gehen.
Mehr habe ich da auch nicht
zu erzählen. Achso, aber du hast doch irgendwas anderes. Was hast du erzählt über Space?
Ach ja, genau. Ich habe meine Website, meine Webseite, habe ich migriert.
Ja.
Das hatte ich vorher auf GitHub Pages. Das macht dir GitHub so als Service aus dem tiefen Inneren ihres Herzens, geben sie dir quasi die Möglichkeit, eine Webseite zu hosten.
Mhm.
Wenn du musst einfach nur ein Repo machen und einen Branch namens gh-pages aufmachen. Und wenn du dann auf 343max.github.io/Name des Projektes gehst, dann wird der Inhalt dieses Branches quasi in den HTTP-Stream reingeschüttet.
Genau.
Und das ist
eigentlich eine sehr schöne Sache.
Das ist auch ganz schön. Da gibt es noch so eine Blogging-Engine drauf aufbauen, die man verwenden kann. Und dann habe ich aber von Überspace erfahren. Das ist so aus Mainz. Das ist so ein Hosting-Anbieter. Und da kann man pay what you want hosten. Und du kriegst halt auch Shell-Zugriff und kannst da Sachen installieren, wie du lustig bist und so. Und
also dann ein V-Host oder was?
Genau.
Ah, cool.
Und da habe ich dann gleich erstmal rüber migriert. Fand ich ganz gut. Und dann habe ich halt auch mal dieses Jekyll von Hand aufgesetzt und mir ein GitHub Receive Hook geschrieben, damit der halt meine Seite neu baut, wenn ich das reinpushe und so. Und da habe ich im Prinzip nichts gewonnen, außer irgendwie Freude und ein bisschen Kredibilität, weil ich jetzt auch endlich mal was zum rein SSH habe.
Ach so.
Das war immer mein Problem, dass ich nirgendwo hin SSH konnte.
Ja, kannst jetzt Mosh installieren hier drauf und dann kannst du von überall aus. Und was, geben die einem eine Empfehlung, was man zahlen sollte? Oder ist das?
Ja, genau. Also sie machen so irgendwie was, so 5 € oder so fänden die ganz gut.
Ja.
Weil da fangen halt so die schlechten Angebote von vergleichbaren Dienstleistern gerade erst an.
Mhm.
Und ja, du hast aber jetzt, also die Service war auch super. Also ich habe mich dann erstmal gleich zu doof angestellt für das eine oder das andere und dann halt sofort irgendwie 10 Minuten später war die E-Mail da und mach doch mal das und jenes. Also da hätte ich auch nichts dagegen, wenn wir NightsFM drauf migrieren würden. Ich weiß, du hast ja sicherlich schon einen Anbieter, aber...
Nee, ich habe im Augenblick ist das alles noch auf einem Root-Server, der bei Hetzner liegt. Der auch relativ viel Geld kostet, ehrlich gesagt. Das ist schon kein billiges Vergnügen. Aber der dann auch ein bisschen Traffic, wobei ich ja da neulich überlege, es gibt so Mac Mini Co-Location. Kostet irgendwie in Amerika.
Daran wäre ich auch interessiert.
Und die haben nämlich, was daran das Geile ist, also kostet irgendwie so ab $30 im Monat, die haben Gigabit-Anbindung. Und irgendwie sich so ein Mac Mini hinzustellen und so für so ein paar Podcasts, also das ist ja total geil, so per Gigabit-Anbindung die rauszufahren. Ja,
du könntest vor allen Dingen auch drauf bauen.
Ja, na, so eine Späße auch. Das wäre auch erst toll. Ich habe neulich, um jetzt meine Nerd-Credibility erstmal wieder komplett kaputt zu machen und dann gleich wieder so ein bisschen aufzubauen. Ich habe jetzt mein allererstes CocoaPod ist seit heute in den CocoaPods offiziellen Spec-Repository drin. Da musst du nicht wissen, was das ist. Also es ist du gucktest gerade so ein bisschen fragend.
Ein CocoaPod.
Kennst du Ruby Gems? Aptitude, diesen Paketmanager? Brew?
Wenn man Objective-C-Code schreibt, also iOS oder Mac-Entwickler ist, dann hat sich da jetzt, gibt es eine mittlerweile sehr lebendige Entwickler-Community da drumherum. Und da hat einer die grandiose Idee gehabt, dass man das gleiche Prinzip, nämlich so, hier, ich habe mein Modul, also jemand anders hat ein Modul geschrieben, was ich gerne wiederverwenden möchte, dass es mir sehr einfach gemacht wird, dieses Modul einzusetzen. Also dass ich, in dem Fall ist das, ich lege eine Datei an, CocoaPod, also die Podspec-Datei und schreibe da rein, ja, und ich hätte gerne in meinem Projekt das Pod.
Das ist übrigens die Pod-File.
Habe ich nicht gerade gesagt, Pod-File?
Podspec.
Ach,
Podspec ist, wenn du selber ein Pod schreibst.
Die Pod-File und dann sagst du, ja, ich hätte gerne dieses Pod da drin in meinem Projekt und das ist mein Projekt und dann sagst du, auf deiner Shell gibst du einen Pod-Install und dann lädt er das alles für dich runter und sucht das zusammen und ändert alle Einstellungen in deinem Projekt dementsprechend, dass das auch alles fantastisch funktioniert. Und es gibt, was halt nicht total trivial ist, wenn man das so in Xcode zusammenbaut, da sind meistens, wenn man irgendwo so eine Bibliothek runterlädt, ist es so, also du klickst jetzt dahin, dann lädst du dahin, dann gehst du in die Einstellung, änderst da das Häkchen und das, oder du trägst in deinem Pod-File trägst du diese Zeile ein, sagst einmal Pod install und alles ist gut.
Ja.
Und jetzt bin ich auch vertreten in diesem großen Universum.
Mit meinem
30-Zeiler.
Was macht der?
NS Objects plus Expectation habe ich das genannt. Das ist, du gibst ein, wenn man, du kennst das, du wahrscheinlich nicht, wenn man irgendwie aus einer JSON, du hängst dich irgendwie an eine JSON-API dran, kriegst ein Dictionary zurück,
ja,
erwartest, dass da, dass du einen String zurückbekommst, jetzt ist aber dieser String dummerweise nicht gesetzt in der JSON-API und du kriegst NS Null zurück und deine App crasht.
Bumm.
Genau. Und dann fängt man an, diesen Code zu schreiben. Dieses ist das vom Typ eine String, dann setzen, ansonsten setzt es auf nil. Und ich habe jetzt, wie ich finde, eine relativ elegante Variante gefunden, wie man das Ganze umsetzt. Und zwar nämlich dieses, ich habe eine NS-Object erweitert um eine, also es ist eine Category Expectation, um drei Methoden. Die eine heißt if is kind of class. If ist type of, oder also auf jeden Fall diese
is kind of class
heißt kind, genau, auch. If is kind of class. Und dann gibt man einen Klassennamen an, von dem das sein sollte. Und wenn das der Fall ist, also wenn es von der Klasse ist, dann kriegst du self zurück, also das Objekt. Wenn es aber eine andere Klasse ist, dann kriegst du einfach nil zurück. Was dazu führt, dass es nicht crasht. Weil du auf nil halt beliebige Methoden ausrufen kannst. Und eigentlich ist das ja das, was du willst. Du willst ja im Allgemeinen, entweder willst du den String haben oder du willst nil haben. Und das Schöne daran ist, dass es mit in die Zeile reinpasst. Also dieses, greif auf den Wert im Dictionary zu.
Ja.
If is kind of class. Und dann kannst du noch hinten dranhängen, was du haben möchtest. Und das habe ich dann noch mit if response to selector. Weil oft genug will man ja einfach nur, ich will ja nur den Integer value haben. Also sagt man if response to selector integer value, dann gib mir auch den Integer value direkt zurück. Und if implements protocol.
Ja.
Gibt es auch noch. So, das sind so die drei Varianten. Ist wirklich, jede Implementierung der jeweiligen Methoden hat genau eine Zeile. Aber ist so unauffälliger kleiner Code, den man irgendwo reinpappen kann und der hoffentlich ganz gut funktioniert. So, jetzt können wir auch ein Thema wieder nehmen, bei dem du mitreden kannst. So, also installiert euch alle NSObject plus Expectation.
Ja, das macht Spaß. Mache ich gleich in meiner ganzen Podcast.
Juhu! Überall, einfach nur reinschreiben. Dann freue ich mich. So, genau.
Wir können hier nochmal über die Quote reden. Das hatten wir in der, im was die Zuschauer daheim leider nicht hören können, ist ja immer das Vorgeplänkel, das wir hier machen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass du ja gar kein Problem mit Quote hast, obwohl du hier quasi die Quotenfrau bist.
Ich bin's gewohnt.
Du bist es gewohnt? Also ist das häufiger so, dass du irgendwo, also hast du, wie vermittelt man denn am wenigsten, also ich hab's gar nicht angesprochen, ganz bewusst in der Mail, dass ich hatte gedacht, dass da kommt man
dass
schon,
wir die,
liebe Quoten, ich genau, liebe
dass,
Quotenfrau
dass
Nummer,
dass ihr mich ausschließlich deswegen eingeladen nein,
das
habt,
ist,
vermutlich.
Das ist wirklich nicht der Fall.
Genau, aber es ist, also es ist, gerade in dem Bereich ist es so, dass einem doch auf Anhieb viel mehr Männer ein, also es ist wahrscheinlich in jedem Bereich so, erstmal fallen einem viel mehr Männer ein.
Das ist nicht in jedem Bereich so.
Oder in vielen Bereichen ist das auf jeden Fall so, mit denen ich so jeden Tag zu tun habe. Und in diesem Bereich ist es tatsächlich ein ausgeprägtes Thema, dass sich Männer doch einem präsenter sind oft als Frauen. Und es gibt ja auch, also du hast das ja gerade selber gesagt, dass so damals in der Schule in den entsprechenden Fächern, dass das eher wenig, bis gar keine Frauen waren außer dir und ansonsten nur Jungs, die da irgendwie in den entsprechenden Fächern aktiv waren.
Und nun war ich auch auf einer Schule, auf der vor allem Jungs waren, weil
mathematisch, so generell,
naturwissenschaftlicher Zweig und so.
Okay. Also ich weiß das allerdings, bei mir an der Schule war das auch. Ich hatte Physik-Leistungskurs und da waren am Anfang, waren das 20 Jungs und zwei Mädchen und die zwei Mädchen sind dann auch relativ schnell draußen gewesen. Unter anderem auch, weil der Lehrer sexistische Witze gemacht hat. Ich war in der entsprechenden Stunde, wo das wohl passiert ist, nicht dabei. Ich war dabei. Ich hab das gesehen. Ich habe es damals nicht als so schlimm empfunden, aber heute kann ich definitiv nachvollziehen, dass die beiden Mädels gesagt haben, okay, wir haben das Gefühl, wir sind hier nicht willkommen. Tschüss.
Ja, also die Atmosphäre ist, glaube ich, wirklich sowas, wo man dann irgendwie sich, ich meine, niemand ist gerne Außenseiter. Deswegen meinte ich ja auch, mein Nerd-Coming-Out war dieses so, oh, endlich normal sein. Wir sind alle wie ich.
Das stimmt, das ist tatsächlich.
Ich überlege halt, wie viele Mädchen in meinem Informatik-Leistungskurs waren. Ich glaube, wir hatten zwei Christines und deshalb vermute ich mal einfach, dass da noch ein Mädchen waren, das ich mich nicht erinnern kann, aber meine Erinnerungen sind sowieso sehr schwammig. Und dann 3 von 10 oder so, das ist eigentlich eine ganz gute Quote.
Das ist schon ganz okay.
Also im Vergleich zum Studium, wo es so 3 von 100 waren oder so.
Aber das ist endlich mal unter Leuten wie mir. Das ging mir neulich extrem so. Da war ich auf einer Hochzeit und von Freunden. Und das sind wirklich gut, also es sind
Sind das deine Quoten-Nicht-Nerd-Freunde?
Das sind meine Quoten-Nicht-Nerd, meine Quoten-schwulen Nicht-Nerd-Freunde sozusagen noch dazu. Und
meine meisten Freunde sind, ich habe viele schwule Nicht-Nerd-Freunde.
Nee, und das ist mit denen, also so diese ganzen Menschen, die eingeladen, also so Eltern und so, ich fühlte mich da so fehl am Platze, weil ich war so ich kannte da niemanden so richtig und das waren alles so festlich gekleidete Menschen und das war, und ich weiß jetzt auch nicht, worüber man mit so normalen Menschen, Wetter ist schön, ja, also so.
Worüber redet man mit normalen Menschen?
Worüber redet man mit normalen Menschen? Und dann bin ich am nächsten Tag, war ich auf dem, durch Zufall, auf den Vorfeierlichkeiten zur Republika, da auf der Republika in der Seabase. Und es war so richtig, es war wirklich, endlich mal wieder mit Menschen reden, das war. So, hey, endlich über Podcast-Spezifikation und über endlich mal wieder normale Gesprächsthemen. Und ja, das ist, und dieses Gefühl hattest du dann auch sehr stark. Wie kam das denn zu diesem Nerd-Coming-Out? Jetzt haben wir es immer noch nicht.
ich war auf dem letzten Camp.
Ah, sehr schön.
Und da hat ein guter Freund von mir gemeint so, ach ja, die Nerds und so, jetzt sind sie mal irgendwie unter freiem Himmel und so und jetzt unterhalten sie sich über Zeltspecs. Und ich so, oh je. Fühlte mich sehr ertappt, dass man natürlich nicht einfach zu Lidl geht und da einfach das Zelt kauft, was da im Angebot ist, sondern ja. Man natürlich setzt man sich zuerst mit Wassersäulen und Materialien und Gewicht und Packmaß auseinander und lernt das natürlich auch auswendig.
So ging es mir mit dem Kratzbaum. Erstmal 2 Wochen oder so recherchiert und eingelesen in die Materie, man will ja nicht das Falsche kaufen.
Genau, also es ist sozusagen nicht das Thema an sich, sondern es ist die Herangehensweise, finde ich, die den Nerd auszeichnet. So, dass man dann am Ende, wenn man dann sich ein Zelt gekauft hat, eigentlich auch als Zeltberater in einem Outdoor-Shop arbeiten könnte.
Ja, wobei, also dann...
Oder als Kratzbaumberater. Ja.
Ich versuche mir gerade so ein zweites Standbein.
Cat-Content.
Ich fand das sehr beeindruckend. Hier Tim Pritlaff, der stand, als wir in diese Wohnung eingezogen sind, und stand er hier in dieser Küche und...
Das hier ist keine Küche.
Also... Nee, stand er in der Küche hier nebenan. Das ist keine Küche? Nee, und stand er nebenan und hat uns sozusagen beratschlagt, wie wir unsere Küche einrichten sollen, weil er der totale Küchenexperte ist und er ungefähr 4 Jahre lang an seiner IKEA-Küche rumgeplant hat und das wirklich so alles. Und ja, da muss das hin und da muss das hin und da muss das hin und da muss man das vernünftig reingreifen kann und das ist. Und ich habe mir das alles angehört und es war, machte alles sehr, sehr viel Sinn, was er gesagt hat. Wir haben es dann im Endeffekt trotzdem ganz anders, weil wir schlicht und ergreifend nicht das Budget hatten, das so umzusetzen. Aber bis ich dann irgendwann vor 3 Wochen erfahren habe, dass Tim schlicht und ergreifend nicht kochen kann. Aber er kann dir haargenau erklären, wie eine Küche aufgebaut sein muss, damit man wirklich bei jedem Hingriff, den man für dieses Kochen,
von dem man schon so viel gehört
hat, braucht, dass man die auch wirklich alle gut hinkriegt. Also das ist,
ich habe auch gar keine Katzen. Ich will einfach nur richtig gut vorbereitet sein.
falls du meine Katze warum. Aber ehrlich gesagt, also das geht mir doch weitgehend ab. So dieses, dass ich mich, dass ich irgendwelche Specs auswendig lerne oder sowas, das mache ich. Also es gibt sicherlich Bereiche, in denen ich das auch mache. Aber bei Zelten wäre es mir wirklich relativ wurscht. Das ist eher sowas, wo ich dann meinen Vater drauf ansetze. Das da wo ich dann sage so, Papa, wir brauchen ein Zelt. So ist es tatsächlich gelaufen. Dann habe ich das beste Zelt gekriegt, was zu haben ist. Und habe auch das Wichtigste beim Zelt.
3 Monate später vermutlich erst dafür.
Ja, aber das war auch absolut in Ordnung. Das war, wenn man das dann halt mit hinreichend großer Ansage macht. Und dann auch gleich noch mit Folie dazu.
Und
die
mit Erläuterung, weswegen das jetzt auch das Zelt ist, das natürlich. Du haben möchtest.
Ja, und auch wie man es aufzubauen hat. Mhm. Und wie die Folie, also Baufolie muss man nämlich unten drunter, das ist nämlich das Wichtigste, weil der Boden ist nämlich bei den meisten Zelten ist viel zu dünn und der ist viel zu empfindlich. Dann machst du das Zelt kaputt, wenn du irgendwie ein Steinchen drunter legst. Also kauft man sich irgendwie so billige Baufolie
ich habe jetzt richtig Bock, ein Zelt zu kaufen.
Und legt die dann unten drunter und dann baut man da sein Zelt drauf auf. Und dann die Baufolie kann man halt dann im Zweifelsfall, wenn sie kaputt ist, wegschmeißen und kauft sich für 3 Euro neue. Sowas lernt man dann. Die passt auch, wenn man die ein bisschen mit zusammenfaltet, dann kriegt man das auch alles hin. Ich bin dann in dem Fall nur Passiv-Nerd, weil ich selber eigentlich gar nicht so wahnsinnig Passiv-Nerd. weil ich gar nicht so viel Bock habe, mich in diese Zeltbau-Thematik so tief reinzuarbeiten. Und
du kennst ja jemanden.
Ich kenne jemanden, genau.
So. Aber das war dann der Moment, wo du gemerkt hast, Moment, ich bin ja auch ein Zelt.
Genau.
Nerd. Ich fühlte mich so ertappt.
Ja, aber das war nicht das Coming Out, oder?
Das war die Vorbereitung, okay. Sozusagen.
Und dann seid ihr abends, saß ihr gemeinsam in einer großen Runde und habt über Zeltspecs geredet und...
Nein, das war dann, das war die Vorbereitung so auf dem Camp und dann auf dem Kongress. Dann dieser Moment so, ich bin angekommen.
Aber ehrlich gesagt, also ich will jetzt hier nicht auf irgendwelchen Klischees rumreiten oder sowas, aber ich würde sagen, die hätte ich das auch schon auf größere Entfernung durchaus angesehen, dass du durchaus mit in diese Nerd-Ecke gehören kannst, einfach
wegen des T-Shirts.
Also wegen des T-Shirts, sondern das ist das Raumschiff, oder? Das ist dieses Seabase-Raumschiff.
Das ist die Seabase, ja.
Genau, das ist, und in der Mitte ist der Fernsehturm. Die Geschichte kennst du, oder?
Ja, ja, das kenne ich.
Gut.
Danke.
Naja, was? Ich weiß es ja.
Ja,
ich hab das ja auch nur.
Ich habe aber auch noch andere T-Shirts.
Ohne. Du hast dich heute speziell für uns so angezogen.
Das, genau.
Damit wir dich auch als...
Um ernst genommen zu werden.
Ja, das schwappt dann noch. Mach dir keine Sorgen.
Das.
Nee, aber tatsächlich, um nochmal auf das Quotenthema zurückzukommen. Also ich habe da ja meine Meinung komplett geändert. Ich war ja früher auch gegen Quote und so und habe auch gesagt, so, das ist doch vollkommener Blödsinn. Ich möchte doch aufgrund meiner Fähigkeiten irgendwo eingeladen werden und nicht aufgrund meiner Little Parts. Je mehr ich mich aber in so klassische Männerdomänen bewegt habe, wie gesagt, also Produktdesign ist ja auch so männerdominiert und das wurde dann Richtung Interaction Design und so auch immer schlimmer. Desto mehr habe ich festgestellt, so fuck, also es ist überhaupt nicht so weit gekommen mit der Gleichberechtigung, wie man uns das immer glauben machte und wie ich auch lange selber geglaubt habe. Also beispielsweise, dass wenn ich auf irgendwelchen Ausstellungen war, dass dann gerne Leute kamen und gesagt haben, cool, wir hatten das für dich gebaut. Oder dass, wenn ich einen männlichen Assistenten dabei hatte, dass grundsätzlich alle immer davon ausgingen, dass ich halt das A dabei bin. Oder ich bin ganz oft gefragt worden, ja, und was machst du? Ja, Schmieren, Interaction Design. Oh, muss man da nicht programmieren können? Das sind halt so Sachen, da merkt man irgendwann so, irgendwas ist da faul. Und dann ist halt dieser Augenöffner, wo du dann irgendwie merkst, so, ey, also das ist doch dann noch nicht so ganz in Ordnung. Und insofern sehe ich das inzwischen so, dass bei Quote geht's ja nicht um Männlein, Weiblein, sondern es geht um Vielfalt.
Ja.
Und solange die Geschlechter unterschiedlich aufwachsen, solange hast du ja auch unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt und dadurch auch unterschiedliche Ideen. Und da geht dir einfach ein großer Teil verloren, wenn du sagst, okay, wir besetzen jetzt irgendwie ein Panel zum Beispiel nur mit Männern. Am besten auch noch irgendwie aus dem gleichen Kulturkreis, im gleichen Alter, irgendwie demselben Hintergrund. Das wird halt einfach langweilig und das ist der Punkt. Ja.
Das ist mir auch schon...
Und inzwischen sehe ich das dann auch so, okay, also es passiert relativ häufig, dass die mir das sogar wirklich ins Gesicht sagen, so, ja, aber hast du nicht irgendwie Lust, da noch einen Vortrag zu halten? Wir brauchen unbedingt noch Frauen oder sowas. Oder, oh, cool, dass du hier bist und so, weil wir brauchen irgendwie für unsere Roboterausstellung irgendwie unbedingt noch Künstlerinnen. Bin ich inzwischen gar nicht mehr beleidigt, sondern sehe das halt so als so meinen persönlichen Beitrag da für die Zukunft.
Ja.
Einfach weil ich sehe auch, also es muss einfach normaler werden. Es geht da gar nicht irgendwie um Rollenvorbilder oder so, sondern es geht darum, dass es eben nicht mehr auffällt, dass man sich irgendwann nämlich keine Gedanken mehr drüber machen muss. Ja.
So ein bisschen auch als Maßnahme halt einfach.
Ja.
Ja, das ist wirklich, ich habe so auch immer das Gefühl, wir haben ja vorher schon ein bisschen darüber geredet, hier MS Pro mit dem ich WMR zusammen mache, der hat ja sich angewöhnt, also erstens diese Frauenquote, also dieses Geschlechtsgleichverhältnis, haben wir ja schamlos da geklaut hier von dem anderen Podcast, und der setzt sich mittlerweile auch nicht mehr auf Panels, auf denen, also ab einer gewissen Zahl sagt er einfach, da muss mindestens eine Frau dabei sein, ansonsten sagt er einfach den Termin ab und dann geht er einfach nicht hin. Und das ist, und ich habe neulich, war ich auf einer Veranstaltung und saß auf dem Panel, und mir ist es leider erst währenddessen wieder eingefallen, dass ich das ja hätte, weil ich, passiert mir nicht allzu oft, dass ich das gefragt werde, und habe darum neben ein paar anderen Dingen auch das nicht abgefragt, und saß da drin und habe mir das gedacht, ach, eigentlich wäre das, hätte das wirklich mal diese Runde ein bisschen, weil so waren auch, dann ist auch, es wäre natürlich auch die Leute immer so ein bisschen so zusammengecastet, dass sie so, da haben wir denjenigen, der total dafür ist, da haben wir den, der total dagegen ist, und da haben wir das und das und so. Und dann hat man auch darum schon seine ganzen Klischee-Erfüllung. Ja. Und eigentlich ist es nicht nur, dass es sozusagen ein bisschen Diversität, ist das das richtige Wort? Diversität, danke. Wusste ich doch, dass ich da irgendwo falsch abgebogen bin.
Diversifizierung.
Diversität Scheiße. Reinbringt, sondern dass man auch den Veranstalter dazu zwingt, nochmal ein bisschen anders zu denken einfach. Ja. Dass man ihn sozusagen aus seinem vorstandardisierten Konzept ein bisschen rausholt und ihn dazu zwingt, einfach nochmal eine andere Person reinzuholen. Und schon allein das ist es, glaube ich, in vielen Fällen wert. Also man könnte auch durchaus sagen, nee, ich möchte gern auch schwarzhaarig mit auf dem Panel sitzen haben. Das würde die Leute wahrscheinlich genauso aus dem Konzept werfen. Ich finde es aber lustig. Ich überlege ja, gibt es eigentlich geschlechtsneutrale, also ich überlege ja ernsthaft, wenn, also ein Freund von mir, der hat, wenn der auf Facebook über seinen, der ist jetzt Vater geworden, relativ neu, und wenn er auf Facebook über sein Kind schreibt, dann schreibt er immer das Baby. Und er schreibt in diesem Facebook-Stream, taucht in keinem Wort auf, ob es sich dabei um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Und das ist eigentlich total toll, weil gerade in dem Alter ist es wirklich so scheißegal, ob dieses Kind einen Puller hat oder nicht. Und also weil ansonsten ist ja wirklich keinerlei Verhaltensunterschiede. Also ja. Das ist ja nicht mal erlerntes Verhalten, was da unterscheiden sich könnte. Und es ist, man hat so plötzlich dieses.
Trotzdem ist das die erste Frage, die gestellt wird.
Ja, aber ich meine, viel mehr Eigenschaften hat ja so ein Baby auch nicht. Also da kann man noch fragen, wie schwer war es denn? Und
Na, schläft durch, ist, glaube ich, eine relativ relevante Frage.
Ich bin jetzt der Baby-Experte. Das hatte ich jetzt noch nicht, dass ich Baby-Specs auswendig lerne.
Ja, das wird dann auch kommen.
Gelbsucht habe ich gehört. Nee, Gelbfieber ist wohl ganz praktisch, weil dann hältst du die Klappe.
Ich habe ja überlegt, mit einem Freund zusammen, als ich erfahren habe, dass er Zwillinge kriegt, dass wir...
Das ist eine Kontrollgruppe.
Dass wir sie Alice und Bob nennen. Also das ist ein Junge und ein Mädchen, und dann dementsprechend auch mal gucken, wenn man dem einen sozusagen die ganze Zeit lang irgendwie mal gucken, ob man den irgendwelche Ticks antrainieren kann oder sowas, und dann hat man immer gleich eine
Achso, ich dachte auch, so wenn Alice Bob dann eine Nachricht schreibt.
Ja, sowas. War seine Freundin nicht so dafür. Ich habe keine Ahnung, warum. Also es ist, die heißen jetzt anders, die Kinder. Aber das ist, das ist gerade so bei Kindern, ist das eigentlich total egal, und ich überlege jetzt schon nach geschlechtsneutralen Namen, die ich eventuell, also natürlich schön geschlechtsneutralen Namen, die man dem eigenen Kind irgendwann mal geben kann.
Darf man in Deutschland nicht.
Geschlechtsneutrale Namen? Nee,
der geht nicht. Also einer, mit dem ich zur Schule gegangen bin, dessen Schwester hieß oder heißt immer noch Maxi.
Ja.
Und da war auch das Problem, da hat dann die Frau im Standesamt gesagt, oder der Mann im Standesamt, nö. Der Name ist nicht eindeutig vom Geschlecht her. Und da mussten einen zweiten Vornamen dazu nehmen. Das war dann Lou. Ich finde nicht, dass das geholfen hat. Aber es ist jetzt Maxi Lou. Und das kommt, die Sache ist, in Deutschland ist es ja relativ fuzzy. Es kommt immer darauf an, was die Person im Standesamt dann drauf ist.
Also meine Cousine heißt Maxi und die heißt nur Maxi und sonst nichts.
Also es kommt einfach darauf an. Aber tendenziell stimmt es schon. Also es muss.
Du darfst deinen Kindern keine geschlechtsneutralen
Namen der erste Vorname, glaube ich, muss Geschlecht anzeigen. Christoph Maria geht ja offensichtlich.
Ja.
Aber. Da können Sie sich
mal kriegen. Oh mein Gott. Also das zeigt ja, wie weit unten man da eigentlich anfangen muss bei dem Thema.
Ja.
Also ich fände das nämlich toll, wenn
aber ich meine, Namen in Deutschland sind ja sowieso nicht so trivial. Also kannst du ja dein Kind auch nicht Cola nennen oder so.
Ja, also dass man das ist mir schon klar, aber dass das auch so weit geht, das war mir nicht, weil ich habe mir das eigentlich schön vorgestellt, dass man nämlich einfach in dem Moment sozusagen dieses, genau um dieses Thema dann also auch erstens zu gucken, wie die Leute reagieren und zweitens so wenn dann so ein Name kommt aus dem, also wenn man so die, so eben nicht, wie heißt es denn? Und dann weiß man schon, worum es sich handelt, also ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, sondern dass man dann sozusagen die Frage nochmal explizit hinterherstellen muss. Das fände ich ja eigentlich schon eine schöne Erfahrung und das dann vielleicht auch, und man stellt sich das, ich habe neulich mal einen Podcast darüber gehört, hier Freakonomics Podcast heißt der, da haben sie eine Studie dazu gemacht, ob sich eigentlich in Amerika, die haben das, ob sozusagen schwarze Kinder, die gibt ja eine Bewegung, die explizit schwarze Namen ihren Kindern gibt. Und es gibt Leute, die probieren ganz bewusst Namen auszusuchen, die eher weiß belegt sind, ihren Kindern zu geben. Und die haben einfach eine Studie darüber gemacht, ob die sich unterschiedlich entwickeln. Also ob die später mal ein anderes Einkommen haben, etc. pp. Also das haben sie, das fand ich ganz spannend. Und sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht der Fall ist, dass das keinen Unterschied macht im Endeffekt. Also ihre Vermutung ist, naja, wenn das der Arbeitgeber, der Schwarze diskriminieren möchte, dann macht er halt, und er das nicht sofort am Namen aussortieren kann, sondern erst nach dem Vorstellungsgespräch, dann kriegen sie halt trotzdem den Job nicht. Aber
so Kleinigkeiten macht es wohl schon den Unterschied. Also eine persische Freundin von mir nennt am Telefon gerne mal den Nachnamen von ihrem deutschen Freund, einfach weil sie dann anders behandelt wird tatsächlich.
Krass. Ja. Und klar, sowas glaubt man sofort. Und einfach einem Kind, also ich meine so bei einem Vorstellungsgespräch, wenn irgendwo du schickst kein Foto mit, mit deiner Bewerbung und dann steht halt nur der Name und dann geht daraus nicht eindeutig das Geschlecht hervor, dann glaube ich, gibt es schon Leute, die sagen, naja, also entweder gehen total auf Nummer sicher und sagen, alles, was klingen könnte wie eine Frau, wird schon mal gar nicht eingeladen oder eben, dass das dann halt trotzdem eingeladen wird und eher eine Chance hat, das zu kriegen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man mit einem geschlechtsneutralen Namen, zumindest Mädchen, nach wie vor durchaus einen kleinen Vorteil verschaffen könnten, den sie vielleicht nicht hätten, wenn sie einen deutlich weiblichen Namen haben.
Ich kriege ja übrigens relativ häufig Post für Herrn Kronemann, zum Beispiel von der Seabase oder von Konrad.
Weil wegen dem Mann hinten, oder was?
Konrad, die haben in ihrer Datenbank wahrscheinlich gar keinen. So.
Ist nicht vorgesehen.
Anrede her.
Weißt du, was ist der Spaß bei diesem Lettershop? Ne, ist ja E-Mail, schätze ich.
Das ist ja, ich kenne ja ich habe früher mal bei Nugget gearbeitet. Das ist eine Firma, die aufgrund, also Targeting. Firma, die, also die ist für die Werbeindustrie, es ist, die ermitteln aus deinem Klickverhalten aus Webseiten, ermitteln sie statistisch bestimmte Eigenschaften von dir, unter anderem natürlich das Geschlecht, um dir entsprechend dann Werbung anzeigen zu können. Also sie ermitteln aus deinem das Alter und so und geben das dann mit einer gewissen Fuzziness alles an, sozusagen, also so und machen das nicht so aufgrund von, der klickt auf Fußball, das muss wohl ein Mann sein, sondern messen das statistisch vorher, wie das funktioniert und kommen das raus. Aber das ist tatsächlich so, wenn man auf golem.de geht, ist die Chance, dass man Mann ist, bei über 90%. Fertig. Das ist, also da wird dann, muss dann gar nicht mehr viel daran rumgebastelt werden. Das ist wahrscheinlich dann eine der wenigen Frauen, die hin und wieder mal auch auf golem.de unterwegs ist. Möglicherweise.
Ich war auch nie auf golem.de, glaube
ich. Ich habe das mal eine Zeit lang sogar gelesen. Das war so heise.
Ich vermute, ja, ich wollte gerade sagen, sowas wie heise.
Ja, ja, nur ein bisschen trolliger, nicht ganz so seriös. Okay. Naja, egal. Aber das schockt, das habe ich jetzt gelernt. Das muss ja, kann man da nicht gegen klagen?
Nee, in Deutschland nicht? Wahrscheinlich gerade nicht. Aber wie gesagt, da gibt es dann halt auch, da gibt es auch diese Schauspielerin, wie heißt sie denn? Wolke heißt sie, Wolke irgendwas? Die ist halt der Präzedenzfall für diesen Namen. So. Und die hat das jetzt durchbekommen und jetzt kannst du scheinbar... Da hat der Mann am Steinsamt geschlafen. Und kannst du das jetzt, kannst
die heißt jetzt Wolke.
Die heißt Wolke, schieß mich dort.
Also de facto kannst du ja dich nennen, wie du möchtest. Also.
Ja, na, beim Standesamt nicht. Das ist na,
halt beim Standesamt nicht, ja, aber bei allen möglichen anderen Sachen. Also wird ja jetzt nicht nach dem Ausweis gefragt.
Ich habe deinen Ausweis auch nie gesehen. Du kannst mir, weißt du,
was jetzt. Ich heiße in Wirklichkeit gar nicht Max. Ich heiße in Wirklichkeit, nein. Ich habe einen Freund von mir, der wollte sein Kind, oder ein Bekannter von mir besser gesagt, der wollte sein Kind Blondiste nennen. Also das Kind sollte 5 Vornamen haben und einer davon sollte Londiste lauten und das war...
Das ist ein Name?
Also ich habe das noch nie gehört.
Das ist der Name eines Elefanten aus einem Kinderbuch, was er gelesen hatte, was er so toll fand.
Okay.
Und er hat mir diese Geschichte erzählt, oder ich war dabei, als er diese Geschichte erzählt hat. Und er hatte jetzt das Problem beim Standesamt, dass die halt gesagt haben, das ist kein Name. Und darum war er auf der Suche nach diesem Buch.
Ja.
Und lustigerweise kann ich mich sehr gut an dieses Buch erinnern, weil ich habe genau das gleiche Buch auch in der, so als kleines Kind vorgelesen bekommen und habe das dann für ihn sogar rausgesucht. Ich habe es ihm aber nie gegeben. Also ich fürchte, ich
war das eine von diesen E-Mails.
Sag mir nächste Woche nochmal Bescheid. Nee, das war noch davor. Das war noch, als ich den Leuten ohne Vorwarnung, ohne Wartezeit geholfen habe. Das war, als ich diesen Trick noch nicht drauf hatte. Das ist
damals
TM. Da war ich noch jung und unerfahren. Und keine Ahnung, ob dieses Kind jetzt Londiste heißt. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob es nicht für das Kind auch besser ist, nicht Londiste. Aber es ist, obwohl das
eigentlich nicht. Aber die Sache ist ja, wenn du mehrere Vornamen hast, dann kannst du ja beliebig aus denen wählen.
Ja.
Da habe ich ja diesen wunderschönen Brief bekommen vom Kreiswehrersatzamt damals noch, wo einfach nur drin stand, mein zweiter Vorname ist Detlef, und dann stand einfach nur
Ernsthaft? Ja? Uiuiui. Und noch was gelernt, dieser was Unterhaltsames.
Also heißt mein Vater mit vorne.
Okay.
Und da war einfach nur so Robert Detlef Böhnke, und unterstreichen Sie doch jetzt bitte, wie wir Sie in Zukunft nennen sollen. Und also irgendwie, Robert hatte schon die Box drum, und wenn ich jetzt Robert Detlef oder nur Detlef genannt werden wollen würde, hätte ich das irgendwie zurückschicken müssen. Und du kannst, ich könnte jetzt auch Verträge unterschreiben mit Detlef Böhnke, was so ganz praktisch ist. Ich meine, wenn ich mal heirate und einen Namen annehme von jemandem, könnte ich mich auf einmal Detlef Langhans nennen oder so und wäre immer noch die gleiche Person. Von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht, seinem Kind erstmal viele Namen mitzugeben, auch wenn davon einer dann geschlechtsanzeigend ist, weil nur dann am Ende sowieso bist du halt nur Londiste.
Aber mittlerweile kann man auch gar nicht. Früher konnte man im Ausweis konnte man sagen, dass der nicht der erste Name, der Hauptname ist, der Rufname. Da war nämlich ein Name, war dann unterstrichen. Also beim
Ach so.
Und das ging im alten Personalausweis. Und das hat, also eine Freundin von mir, die hat das, die heißt Juliane Hermine, wurde aber von allen Hermine genannt. Und das war in ihrem alten Personalausweis, war dann halt, dass Hermine einfach unterstrichen und gut ist.
Ja.
Und jetzt aber ein neuer Personalausweis, geht das alles nicht mehr, Unterstreichung nicht mehr denkbar. Das heißt, jetzt heißt sie plötzlich, einfach wenn sie sich einen neuen Ausweis holst, heißt sie offiziell anders. Was in irgendwelchen Regionen von Schleswig-Holstein zu totalen Wahnsinn führt, weil da ist es üblich, dass Männer immer den ersten Vornamen ihres Vaters kriegen. Genau, aber auch als ersten Vornamen sozusagen. Und dass dann eigentlich der zweite Name dahinter der Rufname ist. Und plötzlich heißen komplette Ortschaften identisch. Also alle Männer in dem Ort heißen gleich und werden auch, und es kommt zu furchtbaren Verwechslungen aufgrund dessen, dass die nicht mehr einfach ihren Rufnamen kennzeichnen können. Also es ist großer Spaß mit Unterstreichungen oder fehlenden Unterstreichungen.
Ja. Das ist mir erst relativ spät klar geworden. Also normalerweise denkt man ja immer so, boah, ist doch viel besser, so einen individuellen Namen zu haben und ja. So, aber es ist ein großer Nachteil, wenn man sich anonym im Internet bewegen möchte.
Ja.
Oder überhaupt anonym bewegen möchte.
Ja, da hat man es als Jan Jansen sicherlich einfacher.
Das ist, es hängt immer davon ab, wenn man sich einen Namen aufbauen will. Das ist ein Freund von mir, der hieß. Und
dann kannst du ja zusätzlich noch einen Künstlernamen ausdenken. Das ist ja wesentlich praktischer.
Ja, also der hatte den Namen, aber ich glaube, es führt dann auch zu einem anderen Verhalten. Der hieß Thorsten Schmidt, mittlerweile heißt er nicht mehr so, weil er auch geheiratet hat und dann seinen Namen geändert hat, weil er diesen Namen nicht mehr wollte. Und
Thorsten Schmidt.
Thorsten Schmidt für den Namen. Und der hatte von Anfang an, der hatte so dieses, wenn der seinen eigenen Namen gegoogelt hat, hat er halt die ersten 20 Seiten immer jemand anders als sich selbst gefunden und natürlich auch dann dementsprechend nie eine Chance gesehen, da jemals nach vorne zu kommen und ja. Das dementsprechend auch gar nicht probiert. Und wohingegen bei mir, bis auf die gleichnamige Max Seilwinde.
ja, bei mir gibt es ja die May-Unterwäsche.
Stimmt.
Wenn es die gibt.
Okay. Bei dir gibt es viele Detlefs.
Ja.
ist das, es gibt die Seilwinde mit maximal so und so viel Drehmoment oder irgendwie sowas. Die hat man eine Zeit lang noch vor mir gefunden. Mittlerweile habe ich sie, glaube ich, weitgehend verdrängt aus meinen
Suchen.
Nimm das Seilwinde. T-Max Seilwinde, so hieß die, genau. Und Ja, und das hat dazu geführt, dass man natürlich dann wesentlich eher einen Anspruch hat auch, oder Ansporn hat, auch zu sagen, ich möchte gerne auch irgendwo prominent auftreten. Aber ich werde ja auch bald meinen Namen ändern, dann ist das ja alles wieder flöten. Dann heiße ich anders.
All die Anstrengung.
All die Anstrengung wieder am Arsch, kann ich wieder bei Null anfangen. Das wird lustig. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich werde dann von Webel heißen. Quasi so Pseudo-Adel.
Erinnerst du den Rest dann auch? So 3-5-3?
Ich bin dann 3, ja, ich erinnere, selbstverständlich, nein, Quatsch, ich bleibe
3-4-3.2.
Ihr dürft mich weiter 3-4-3 Max nennen, auch einer der langweiligsten Geschichten, warum der Name entstanden ist. Und ich bin ja mal gespannt, ob Leute dann anders drauf auf mich reagieren werden. Also ich habe mal meine Freundin gefragt, wie es denn so eigentlich
mit
ist.
Mit dem Adelstitel.
Mit dem Adelstitel, ob es denn irgendwo einen Unterschied macht. Und sie meint, nein, im Allgemeinen nicht so, außer bei Mietverträgen. Da ist es, also Vermieter mögen es total,
wenn man
du kriegst wesentlich leichter Wohnung wohl. Ich kann mir auch vorstellen, dass es im Internet gerade so, wo es ja doch eine so gegen irgendwelche Standesallüren so eine weit verbreitete Strömung gibt, dass es da, also dieser Idiot da, dieser, also dass man gleich, also dass auch die Reputation durchaus darunter leiden kann, wenn man so ein von im Namen hat oder sowas. Aber bin ich mal sehr gespannt drauf. Also da freue ich mich schon
Max
drauf.
Max von Schnösel.
Max von, genau. Und Max von Webel klingt ja auch so wie so ein bisschen wie preußischer Landadel.
Du kannst ja das von bei Gelegenheit, also nach Bedarf weglassen.
Das ist ja auch, das kriege ich auch bei meiner Freundin mit, wie sie dann am Telefon mal das mit und mal ohne. Und wenn ihre Mutter anruft, die dann einfach mal sich öfters Webel nennt, dann sagt sie, ja, das ist so ein Spaß zwischen, ich meine, von Webel. Und das ist dann so, also so dieses nochmal betont und so. Das ist schon sehr, alles sehr lustig. Ja, Namen.
Mein Name ist Webel, von Webel.
Genau, das ist, kann ich mir schon mal. Und auch diese ganzen Formulare, mit denen es dann Probleme geben wird, wo man zwei Nachnamen plötzlich, nein, da darf kein Leerzeichen in ihrem Nachnamen auftauchen und sowas. Das wird
genau, bestimmt, wo du dann plötzlich nur noch Max von heißt.
Genau.
Unter V eingeordnet.
Sehr geehrter von. Hallo von, so der zweiten Vornamen oder sowas. Das wird, ja, das wird ein großer Spaß werden. So.
So.
Haben wir's oder sind so, jetzt wo Rob wieder da ist.
Können wir Schluss machen, meinst du?
Haben wir Namespaces weitgehend abgehandelt?
Komm, Winde.
Genau.
Ich habe noch einen schönen.
Ja.
Und zwar mein Nick, der ist ja hochgradig unpraktisch. Man kann ihn nicht aussprechen. Er funktioniert nicht als Domain. Es ist sozusagen ein Asterisk.
Ja.
Und dann ein kleines M, also der Buchstabe. Ja. Aber ich habe das tatsächlich als E-Mail.
Das ist mir auch aufgefallen, das fand ich total geil. Das fand ich so wirklich, ob das jetzt ankommt? Und gibt es Mail-Clients, die damit Probleme haben?
Ja.
Weil ich wollte gerade sagen, die E-Mail, die du mir geschickt hast, da steht bei mir nur M. Melanie Grundemann.
Ja, wenn ich kein Risiko eingehen will, dann benutze ich die Adresse.
Okay.
Nee, aber ich habe tatsächlich mich bei Strato beschwert, damals, geht gar nicht und so. Und Tatsache, die haben zurückgeschrieben, oh ja, klar, fixen wir. Und dann so zwei Wochen später so, okay, jetzt geht's.
Ah, sehr gut. Das ist. Du hast ja auch auf deiner Seite, ich war auf deiner Seite drauf und habe, wo kann man denn hier meine Kontaktadresse finden? Bis es
das ist ganz lustig, wo wir auch wieder bei der Hate-Mail waren, auf Love-Picking-Shitstorm. Es kam nur Lob. Über die Website, über meine normale E-Mail-Adresse. Und es kam ausschließlich Hate-Mail über irgend so eine uralte web.de-Adresse, die noch irgendwo im Netz herumgeisterte.
Mhm. Aber wer weiß, wie viel Hate-Mail auf mich wartet, auf meinen ganzen abgelegten E-Mail-Adresse. Gerade so fuberlin.de.
Na, ich habe einmal in meinem Leben einen Artikel in der FAZ geschrieben. Und einen eher schlechten Artikel. Ich glaube, ich werde nie wieder einen FAZ-Artikel schreiben dürfen. Und da hat jemand angerufen. Hat jemand tatsächlich hier auf dem Fest.
Gib mir mal den Wind an der Verrat.
Und der meinte wohl, also es war das Lustige, es war meine. Ich vermute mal, dass der auch schon sehr viel Schaum am Mund hatte, bevor er.
wie diese Bier.
sehr viel Schaum vom Mund hatte, als er angerufen hat. Und ich war halt nicht da, sondern meine Freundin, die war irgendwie krank und war deswegen zu Hause und ist dann dran, ja, hallo? Und, ja, okay, schreiben Sie ihm doch einfach eine Mail. Ja, er hätte wohl von mir nichts anderes gefunden als die Telefonnummer, was ich jetzt schon relativ.
Du hast ein Telefon?
Ja, wusste ich auch bis dahin nicht. Irgendwo hinter. Nee, und genau. Irgendwas macht hier Krach. Aber das hat er dann auch nie gemacht. Wahrscheinlich ist er dann durch diese persönliche, ich kann mir vorstellen, durch dieses Anrufen und eine Stimme hören und dann auch eine Stimme, mit der man, also eine Frauenstimme, mit der man nicht rechnet. Und oh Gott, der hat auch noch eine, er sitzt ja gar nicht zu Hause und wartet nur auf meinen Anruf, sondern er hat ja ein Leben und hat offensichtlich sogar eine Beziehung und hat eine Freundin und so. Und das, also die Mail ist auf jeden Fall nie gekommen. Also das ist, also soweit hat es dann doch nicht gereicht. Das war
dann, ja. Ja, das ist bei mir das Äquivalent von so einem Capture, weißt du, dass du ja so irgendwie erst suchen musst. So.
Ja, aber so schlimm suchen muss man ja gar nicht auf deiner Seite.
Nö, es ist aber das große, es schreckt offensichtlich genug Leute ab.
Offensichtlich, aber es ist.
Beziehungsweise ich krieg das ja nicht mit, die Mails, die ich nicht krieg, die.
Kriegst du nicht.
Krieg ich ja nicht mit.
Aber auf Twitter hast du es natürlich nicht, das ist natürlich doof.
Ja.
Na, ich habe
auch die Domain nicht.
Ich habe mit diesem 343 Max habe ich ja.
Jetzt kann man sich doch neue Domains kaufen. Jetzt könntest du wenigstens
mit Asterisk.
.m holen. Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen teuer.
Naja. das 343 Max ist ja auch so ein Spaß. Das hat bei Hetzner, deren DNS-Server konnte das am Anfang nicht. Was mit einer 3? Also da stand in den Regeln drin, dass man. Ich hatte die Domain schon, aber ich konnte sie nicht in ihren Domain-Server eintragen, weil. Was mit einer Zahl anfängt, das geht nicht. Da habe ich ihnen auch eine Mail geschrieben, haben sie auch umgehend korrigiert und repariert und es geht seitdem ganz fantastisch. Und neulich habe ich dieses neue Android Studio ausprobiert, was Google jetzt veröffentlicht hat, wo man ja auch am Anfang, wenn man ein Projekt anlegt, soll man ja nicht irgendwie einfach einen Namen für das Projekt, sondern das kriegt ja dann so ein Identifier auch immer gleich, was die eigene Domain im Idealfall ist. Und da habe ich dann brav de.343max.testprojekt als ID des Projekts angegeben, was dazu geführt hat, dass der Code überhaupt nicht mehr kompiliert hat, weil das halt dann der Namespace war.
Klar, Java.
In Java und natürlich so ein
das Package-Stuff wahrscheinlich nicht mit der Zeit.
Selbstverständlich nicht. Und der Code hat dann einfach nicht mit wüstesten Fehlermeldungen nicht kompiliert.
Das ist eigentlich auch eine dumme Idee zu sagen, für unsere Package-Kram funktioniert jetzt wie DNS rückwärts. Also weißt, die haben sich ja niemals das RFC durchgelesen, was denn bei DNS alles geht und was nicht geht. Die kannst ja auch Emoji DNS haben, kann ich bestimmt nicht ein Emoji.
Ja, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt Android-Entwickler wäre, müsste ich mir noch eine zweite Domain eigentlich zulegen.
Aber ich mache das ja auch so, also meine Xcode-Projekte mache ich auch nicht isrob, bla bla bla,
yeah,
weil mir das zu doof aussieht, sondern mache ich halt com, Robert Bünke, die ich auch noch irgendwo habe. Aber auch mit OE, so blöd bin ich ja nicht.
Also, du kennst Apple.
Ich hatte das schon ein paar Mal gemacht. Aber das wäre durchaus auch ein Grund für mich, einen Namen anzunehmen, einfach um was in ASCII zu kriegen. Das wäre schon nicht schlecht. Das würde schon einiges einfacher machen. Die Einreise oder so. Oder wenn man mal aufgerufen wird am Flughafen irgendwo im Ausland. Ich meine, gut, da gibt es ja genug Leute, die da Probleme haben.
Ja.
Aber so ein Namen in ASCII, der jetzt irgendwie zwischen 3 und 8 Zeichen hat.
Das wäre schon. Wusstet ihr, dass bei Flugtickets ein Charakter falsch sein darf?
Geil. Ach. Kann man sich den aus?
Wie, und das gilt trotzdem als gültiges Ticket dann, oder ja, wie?
Es darf auch nur ein Charakter sein.
Das ist,
Und der Grund sind tatsächlich Umlaute.
Ich wollte aber mal, wenn man zwei Umlaute im Namen hat, dann ist das natürlich ein Problem.
Ich wollte mal bei EasyJet einchecken und da, also ich hatte mir das online ausgedruckt und dann aber halt habe ich festgestellt, dass Drucken doch scheiße ist und dann sollte mich halt die Frau einchecken und die war ultra genervt, weil sie auf ihrer Tastatur kein Ö hatte und mich dann halt nicht in die Suche eintragen konnte und die ganze Passagierliste von Hand durchgehen musste, um mich da irgendwo anzuklicken. Probleme sind es.
Das ist das, ja, das glaubt man. Aber solltest du mal Kontaktanzeigen aufsetzen mit Suche Frau fürs Leben, ASCII-Nachname.
Meine Freundin hat einen ASCII-Nachname. Das, ja, okay. Das ist kein Zufall.
Aber es wäre trotzdem... Hast du das beim Hallo, ich bin Rob und wie heißt du mit Nachnamen? Ja, das ist langfristige Planung. Gut, ich glaube, jetzt haben wir es mit einem Namen, oder? Jetzt haben wir.
Okay. Jetzt. Bis zum nächsten Mal?
Bis zum nächsten Mal?
Haben wir schon einen Gast?
Nee, haben wir noch nicht.
Ich glaube, ich habe aber schon.
Ja?
Ja.
Hast du mal wieder bei Soundcloud gebildet?
Nee.
Nee, sehr, sehr gut. Dann haben wir beim nächsten Mal.
Ich weiß schon, wen wir beim nächsten Mal
haben. Okay, dann haben wir beim nächsten Mal einen Gast hoffentlich.
Ja.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dass du hier warst. Endlich mal was mit Hardware.
Endlich
mal was mit Hardware. Das ist auch da ein bisschen. Und genau, man kann dich buchen.
Ja,
nochmal. Für Schulklassen für und
Workshops. Ich mache auch technische Beratung für Künstler.
Technische Beratung für Künstler?
Mhm.
Sehr cool.
Also so eine Licht- und Soundsteuerung, wie du gerade beschriebst vorhin.
Ja.
Da habe ich neulich eine Künstlerin geholfen oder Roboter bauen habe ich auch schon jemandem geholfen.
Wenn du mal irgendwie einen Roboterbaukurs machst in irgendeiner Gelegenheit, dann meine ich jetzt wirklich total ernst, dann hätte ich da gerne eine Mail, dann würde ich da gerne, wenn es sich zeitlich machen lässt, da hinkommen, da hätte ich echt Bock drauf. So Hardware bauen, das ist, glaube ich, das ist so dieser blinde Fleck in meinem Bereich und das vermisse ich doch ein bisschen. Das muss ich bessern, das muss besser werden. Ja.
Jo.
Ja, genau. Insofern, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und ich muss jetzt erstmal und jetzt kann ich auch. Tschüss.